Wir haben an den Hochschulen alle möglichen Flaggen, von der Regenbogenflagge über die Palästinenserflagge, alles Mögliche, aber keine Deutschlandflagge. Was ist das? Und es ist staatlich möglich gemacht worden. Wir werden für jede Regenbogenflagge, die diese Landesregierung gerade hisst, später 10 Deutschlandflaggen hissen. Wir können Deutschland nicht mit denjenigen retten, die es 20, 30 Jahre lang gegen die Wand gefahren haben. Und deswegen gibt es nur ein Ziel, das sind 45% plus X, wir müssen es alleine schaffen. Wer etwas mitbringt, wer qualifiziert ist, wer sich über Jahre lang hier hart verdient gemacht hat, der ist doch herzlich willkommen und der leistet doch einen wichtigen Beitrag. Der hat aber nichts mit dem zu tun, der hier durch 6, 7 sichere Länder herkommt, in das Land, wo es am meisten Geld gibt und der Meinung ist, hier kann er richtig abräumen. Der kann nach Hause fahren und der wird es hier auch sehr, sehr ungemütlich haben unter einer AfD-geführten Regierung.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer Spezialsendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich aus Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Ich spreche heute mit Ulrich Siegmund, einem der meist beachteten, umstrittensten, aber auch laut Umfragen erfolgreichsten Landespolitiker der Bundesrepublik. Er ist der Spitzenkandidat seiner Partei, der Alternativen für Deutschland. Mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen hier in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026. Die Umfrageergebnisse sind ja geradezu astronomisch. Sie stehen bei etwa 41%. Es besteht die Möglichkeit, sogar die absolute Mehrheit zu erreichen. Und Sie sind im Gespräch als ja noch sehr junger, möglicher Ministerpräsident, vielleicht erster Ministerpräsident eines Bundeslandes der AfD in Deutschland und sozusagen eine Art, in schweizerischen Begriffen würden wir sagen, ein Winkelried gegen die Brandmauer. Das ist ja der Mann, der den Seinen eine Gasse gehauen hat. Vielen herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen hier ein paar Fragen stellen dürfen.
Ich habe zu danken. Herzlich willkommen hier in Magdeburg. Ist für uns auch ein ganz besonderer Besuch, ja. Und das zeigt vielleicht auch, der Blickwinkel auf Sachsen-Anhalt ist nicht nur gerade auf Deutschland beschränkt, sondern selbst darüber hinaus, ganz Europa blickt auf diese historische Wahl. Und ja, wir sind sehr dankbar und stolz, dass wir Sie heute hier in Magdeburg begrüßen dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Stellen Sie sich mal vor unseren Zuschauern. Was muss man über Sie wissen, vielleicht aufs Kürzeste zusammengefasst, damit man sich einen Begriff machen kann? Was sind Ihre biografischen Stationen? Was ist da das Wesentliche?
Kein Problem, in einem Satz. Aus dem Volk für das Volk. Das ist die Perspektive, die ich einfach nicht verlieren möchte. Nein, ich bin aus Sachsen-Anhalt, schon immer. Meine Familie kommt aus Sachsen-Anhalt. Wir sind entsprechend sachsen-anhaltisch sozialisiert. Und dieser Blickwinkel ist natürlich wahnsinnig wichtig, wenn man hier Verantwortung übernehmen möchte. Die Sorgen und Nöte sind ja einfach teilweise andere auch als in anderen Regionen Deutschlands. Und diese klare Sprache, das mögen die Menschen auch hier. Ich bin 35 Jahre jung, habe eine kleine Familie, bin verheiratet, eine kleine Tochter, auch wieder oftmals die Motivation, wofür man es macht, eine große Tochter noch mitgebracht und wir verstehen uns natürlich sehr gut, aber diese Perspektive ist wahnsinnig wichtig, wenn man halt, wie gesagt, diese Perspektive auch fürs Land nicht verlieren möchte. Beruflich, ich bin Kaufmann, ich habe eine kaufmännische Berufsausbildung gemacht, Groß- und Außenhandelskaufmann, habe dann 7 Jahre ungefähr war ich in der Wirtschaft unterwegs, habe mich später noch selbstständig gemacht und habe dann parallel auch noch ein Studium gemacht, BWL und Wirtschaftspsychologie. Kann dadurch auch die Perspektive des Steuerzahlers ganz genau einnehmen und die möchte ich auch auf keinen Fall verlieren, weil wenn man weiß, wie hart es ist in diesem Land, etwas zu erwirtschaften, wie viel einem davon weggenommen wird, dann ist das in meiner Meinung diese Perspektive, die man braucht, wenn man hier auch Verantwortung übernehmen möchte. Aber das eint uns ja als AfD, wir sind ja alles keine Berufspolitiker, wir sind alles Leute, die irgendwann gesagt haben, jetzt müssen wir anpacken und das eint uns und deswegen bin ich auch so stolz auf diese Partei.
Sie sind geboren im Oktober 1990. In der früheren DDR, nach der Wende gewissermaßen. Ja. Was sind da vielleicht entscheidende Einflüsse, Prägungen aus dieser Kindheit in den 90er Jahren, in den neuen Bundesländern?
Also meine Kindheit grundsätzlich war erstmal eine wunderbare. Es war, ich sage das ja immer wieder, ich will ja dieses alte, sichere Deutschland zurückhaben. Und jetzt kann man sagen, ja, mit 35, wovon redest du nun da? Aber die 90er Jahre, auch die 2000er Jahre, das war eine Zeit, die ist nun mal nicht vergleichbar mit heute, mit der Entwicklung, gerade im Bereich der inneren Sicherheit, der Freiheit, der Selbstbestimmung. Und das will ich einfach zurückhaben. Also ich hatte eine wunderbare Kindheit, eine freie Kindheit und ich möchte, dass unser aller Kinder und die, die jetzt noch kommen, auch diese Freiheit eines Tages wieder erleben können und auch diese Sicherheit vor allem. Also bei uns war das nicht normal, dass man wie in Großstädten Freibäder mit Hundertschaften stützen musste oder dass man hier Weihnachtsmärkte zu Festungen verbaut hat. Also das war einfach ein Umstand, den gab es damals nicht. Stellen Sie sich mal vor, man würde heute in Berlin nochmal eine Love Parade veranstalten wollen. Das würde höchstwahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein. Ich habe gehört, dass jetzt sogar Public Viewing dieses Jahr ausfällt, weil einfach die Sicherheitsanforderungen so hoch sind. Und das ist ein Umstand, der darf nicht passieren. Deswegen freue ich mich auch auf diesen Blickwinkel. Und vielleicht nochmal ein kurzer Satz zur DDR. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit eine Sozialisierung war, die dort stattgefunden hat, die ein gewisses Unrechtsradar in den Menschen hervorgerufen hat. Also das wurde mir auch noch in die Wiege gelegt. Glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Glaubt nicht alles, was man im Fernsehen erzählt. Bildet dir eine eigene Meinung. Ich muss aber dazu sagen, gerade wenn man viel in den westdeutschen Bundesländern jetzt auch in den Wahlkämpfen unterwegs war, stellt man fest, dass diese Perspektive auch überall in ganz Deutschland gerade durchschwappt. Wir waren vielleicht ein bisschen eher da. Also die Ergebnisse, die wir schon 2020, 2021 hatten, haben wir jetzt aktuell bundesweit, überall flächendeckend. Und da sieht man, wir sind auf dem richtigen Weg. Überall in ganz Deutschland haben die Menschen die Perspektive. Und auch wenn wir hier in Sachsen-Anhalt ja den ersten Schritt gehen wollen, uns geht es ums ganze Land, wir möchten ganz Deutschland wieder zurückholen.
Sachsen-Anhalt, jetzt für unsere Schweizer Zuschauer, in einem Satz, was zeichnet Sachsen-Anhalt aus? Was macht Sachsen-Anhalt aus? Wie würden Sie dieses Bundesland charakterisieren?
Rein wirtschaftlich würde ich erstmal sagen, uns wurde es nicht immer leicht gemacht. Gerade die Zeit nach der Wende war eine sehr harte Zeit für dieses Bundesland. Viele Betriebe wurden ja geschlossen. Viele kamen auch nicht mehr zurück und auch viele Leute haben dieses Bundesland verlassen. Viele gut qualifizierte Bürger sind sonst wohin gegangen, sind in westliche Bundesländer gegangen, sind in die Schweiz gegangen, sind überall gegangen, weil es einfach wirklich eine harte Zeit war. Es hat sich geändert, Gott sei Dank. Viele Bürger haben etwas aufgebaut. Die Tendenz war eine richtige, bis dann natürlich auch 2014, 15, 16 gewisse politische Fehlentscheidungen auch hier natürlich ihre Spuren hinterlassen haben. Aber wir waren einfach immer wir selbst, würde ich mal sagen. Sachsen-Anhalt war ein Bundesland, in dem der Mut zur Wahrheit galt. Also die Bürger haben ja ausgesprochen, was sie denken, haben auch ausgesprochen, was sie in anderen Bundesländern erkannt haben, was sie vielleicht hier auch nicht wollten. Also wenn ich zum Beispiel Migration immer höre, was wollt ihr denn bei euch? Ihr habt doch einen sehr geringen Migrationsanteil. Dann sagen wir ganz klar, wir möchten das so behalten, beziehungsweise noch besser machen. Wir möchten nicht, dass das so aussieht wie in einigen Regionen, wo man sein Land nicht mehr wiedererkennt. Und es gab vielleicht eine Zeiten und Regionen, da war das schwer auszusprechen. Hier war es nicht so. Hier war das bei den Menschen normal, dass sie das aussprechen, was sie empfinden und was sie sehen und was sie auch mit ihrem gesunden Menschenverstand ganz klar erkennen. Darauf bin ich sehr stolz. Und das hat uns jetzt vielleicht auch an diesen Punkt gebracht, dass wir kurz davor stehen, hier Geschichte zu schreiben. Auch wenn ich da immer dazu sagen muss, dass es auch nur möglich war, weil wir natürlich zusammenhalten. Wir haben eine sehr gute Kooperation auch mit den anderen ostdeutschen Bundesländern, generell in ganz Deutschland mittlerweile. Aber vielleicht waren wir da ein Stück weit Vorreiter, was das angeht, den gesunden Menschenverstand auszusprechen, den Mut zur Wahrheit zu haben und vielleicht dadurch auch schon die entsprechenden politischen Schlussfolgerungen einzuleiten, die es braucht, um dieses Ruder hier wieder rumzureißen.
Was ist das Spezielle vielleicht an der Mentalität der Leute in Sachsen-Anhalt? Das ist ein relativ neues Bundesland, im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich da richtig informiert bin, entstanden. Ja, Deutschland auch ein Land mit einer starken, jetzt in schweizerischen Begriffen, Kantönligeist, also Bundeslandorientierung. Was unterscheidet vielleicht die Mentalität der Leute hier von anderen Bundesländern, vielleicht auch ostdeutschen Bundesländern?
Also erstmal, man kann das nicht immer komplett gleichsetzen. Die Mentalität ist schon unterschiedlich. Das muss ich als Sachsen-Anhalter ganz klar bestätigen. Ich zum Beispiel bin Altmärker. Das heißt, es ist oben der Norden. Otto von Bismarck war Altmärker. Ist ja, preußisch geprägt natürlich, historisch anders zu betrachten als beispielsweise der Süden. Auch mal nah an Sachsen, Thüringen, ein anderer Kulturraum selbstverständlich, trotzdem im Herzen eins und auch, ja, muss ich mich wiederholen, im Bereich des gesunden Menschenverstandes eins. Also es ist schon schön, im Land unterwegs zu sein. Die Vielseitigkeit dieses Bundeslandes, die Vielschichtigkeit ist auch zeitgleich die Stärke, weil wer dieses Bundesland bereist, wird feststellen, dass es unfassbar reiche Kulturschätze gibt. Es ist immer schwer, ein Beispiel zu nennen, weil es einfach so viele gibt, dass ich keinen vergessen möchte. Von der Straße der Romane, Jericho, Altmark, über den Harz, Quedlinburg, Halberstadt, den Süden natürlich, Naumburger Dom, einmal das ganze Bundesland, Magdeburg, Halle. Also die Schätze sind gigantisch. Aber was trotzdem in ganz Sachsen-Anhalt eins ist, ist einfach, wie gesagt, die klare Sprache, dass die Bürger das aussprechen, was sie denken. Und das fällt mir immer wieder auf, egal wo ich bin, dass sie auch kein Blatt vom Mund nehmen. Also man spricht hier aus, was man denkt, ohne das unverblümt irgendwie zu verklausulieren. Direkt raus, dann weiß man auch, woran man ist. Und wer vielleicht unser Bundesland das erste Mal bereist, wird feststellen, das ist für den einen oder anderen etwas Neues. Aber es hat auch Vorteile. Man weiß genau, wo man steht. Die Bürger verbiegen sich hier nicht und sie sind sehr herzlich und offen, auch gegenüber Besuchern von nah und fern, wenn sie sich an unsere Kultur, an unsere Gesetze, an unsere Regeln halten.
Was ja an Magdeburg fasziniert, hier an der Landeshauptstadt, das ist eine unglaublich historische Stätte. Wir sind nicht weit vom Dom entfernt. Otto der Große, ich meine, das geht ins Mittelalter zurück, wurde schon früh ausgeplündert, 30-jähriger Krieg, schreckliche Narben der Geschichte. Dann der Zweite Weltkrieg, ganz am Schluss noch, glaube ich, Februar 1945, wurde die Stadt massiv bombardiert. Wie haben Sie das empfunden als junger Mensch hier aus dieser Gegend, wenn man eine Stadt erlebt, die eben solche Einschläge, solche Bombeneinschläge im Wortsinn der Geschichte hinter sich hat? Ist das ein Thema? Wenn ja, inwiefern für Sie persönlich?
Also wenn man das eher betrachtet, ist für mich das Tolle, wie wir darauf auserstanden sind. Also aus den Ruinen, gut, das ist auch nochmal, gerade hier im Osten nochmal eine besondere Perspektive, aber dieses Land lag in Schutt und Asche, es lag mehrfach in Schutt und Asche. Und uns hat niemand geholfen. Und das ist auch ein Punkt, den man in die Gegenwart adaptieren kann. Dieses Land wurde von uns wieder aufgebaut. Wenn man uns dann erzählt, dass es andere waren, was aber schon 10, 20 Jahre später stattfand, dann ist das natürlich auch eine Verhöhnung gegenüber der Lebensleistung, die die Menschen damals in ihrer tiefen Not und in ihrem Leid hier gebracht haben. Diese Stadt hat sich wieder erhoben, dieses Land hat sich wieder erhoben. Und ich finde, das ist auch eine Perspektive, die wir als Politiker einnehmen sollten. Weil alle erzählen immer, man muss aus der Geschichte lernen. Aber dann sollten wir auch endlich mal anfangen, aus der Geschichte zu lernen und vielleicht auch mal feststellen, dass dieses Leid und dieser Krieg und Terrorgewalt einfach keine Lösung ist. Aktuell ist es geopolitisch eine Entwicklung, die ist bedenklich. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben als Deutschland aktuell in meiner Meinung auch einen negativen Anteil daran, dass es sich so entwickelt. Und ich würde mir als Politiker auch endlich mal wünschen, und da möchte ich auch Vorbild sein, dass ich, wie gesagt, nicht nur erzähle, aus der Geschichte zu lernen, dass ich es wirklich in die Gegenwart umsetze. Aber der zweite Gedankengang in dem Punkt, Magdeburg ist da leider ein besonderes Beispiel, weil Magdeburg eine so schreckliche Geschichte eigentlich in der Beziehung erlebt hat, was Krieg und Gewalt angeht, 30-jähriger Krieg, Belagerung. Es gibt das Wort Magdeburgisieren im Duden als Synonym für die völlige Auslöschung. Und das ruft mir Gänsehaut hervor, was diese Stadt erlebt hat in der Geschichte. Es wurde im Prinzip die gesamte Stadt in Schutt und Asche gelegt, außer die Menschen, die im Magdeburger Dom verharrten. Und trotzdem hat sich diese Stadt wieder mit Stolz und mit Kraft entwickelt. Und das sollte uns alle Mahnung sein, dass wir so etwas nicht wieder zulassen und genau daraus endlich lernen. Und demzufolge ist auch diese Symbiose aus dem alten Magdeburg, was leider nicht mehr viel vorhanden ist, Gott sei Dank noch an einigen Stellen, besonders schön übrigens und besonders gepflegt. Und mit dem neuen Magdeburg natürlich Sinnbild, dass wir in der Geschichte nach vorne blicken sollten und, wie gesagt, diese Zeit eine Mahnung sein lassen sollten.
Was ist Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis der Westdeutschen über die Ostdeutschen? Und was ist umgekehrt das größte Missverständnis der Ostdeutschen über die Westdeutschen?
Ah, das ist mittlerweile nach 35 Jahren, 36 Jahren schwer zu sagen. Außerdem bin ich eine Generation, die ja genau damit aufräumen möchte. Ich sehe mich als Deutscher. Natürlich bin ich mir um die Geschichte bewusst und natürlich sehe ich auch gewisse Vorteile in der Sozialisierung, die wir gerade hier im Osten hatten. Und ein paar habe ich vorhin schon genannt. Das ist das Unrechtsradar. Das ist die Selbsterkenntnis, dass man sich eine eigene Meinung bilden sollte, dass man nicht alles blind glauben sollte. Aber das ist auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber allem, was wir haben, weil es halt nicht vom Himmel fällt. Also in der alten DDR gab es halt nicht alles und die Menschen mussten halt zusehen, wie sie irgendwie über die Runden kamen, wie sie sich auch gewisse Produkte aneignen konnten und hart dafür arbeiten. Das war in vielen Teilen des Westens etwas anderes. Dort gab es eine andere Warenversorgung, natürlich aufgrund internationaler Umstände, das ist klar. Aber allein diese Entbehrlichkeit, dass man sich selber kümmern muss, dass man einen eigenen Garten sich anschaffen musste, dass man Beziehungen pflegen musste, dass man sich irgendwie Gedanken machen musste, wie komme ich an etwas, das führt auch zu einer gewissen Wertschätzung gegenüber allen Dingen des Lebens. Und diese möchte ich nicht verlieren, diese Perspektive. Die wurde mir noch in die Wiege gelegt. Es war halt nicht alles selbstverständlich. Es fällt nichts vom Himmel. Es muss erarbeitet werden. Irgendjemand muss etwas dafür machen. Und das, finde ich, sollte uns auch als Politiker immer wieder einnorden, dass das nun mal wichtig ist, diese Perspektive zu haben. Andersrum, muss ich auch sagen, haben es auch viele im Westen nicht einfach gehabt. Also das ist dort auch nicht vom Himmel gefallen. Auch der Westen lag in Schutt und Asche. Nach 45 musste hart aufgebaut werden, hart erarbeitet werden, alles. Und natürlich durch einen gewissen Wohlstand ist diese Perspektive dann verzögert worden. Vorurteile, weiß ich nicht, möchte ich mittlerweile wirklich aufräumen. Ich weiß, besser Wessis sagen die hier im Osten, Jammer-Ossis sagen die im Westen. Ich bin eine neue Generation, die damit aufräumen möchte. Wir sind ein Land, ein Volk. Und wir sollten gerade in den Zeiten, wo wir als ein Land und ein Volk auch gefordert werden, zusammenhalten und mit dieser Zeit endlich aufräumen und gemeinsam Hand in Hand nach vorne blicken.
Haben Sie politische Vorbilder?
Ich weiß mich nicht, wo ich anfange aufzuzählen. In meinem Büro hängen einige an der Wand, aber aktuell würde ich da immer Otto von Bismarck nennen, weil er war Altmerker, ich bin Altmerker und er hat einen Satz geprägt, den sage ich aktuell auf jeder Veranstaltung. Und zwar, ein Gedanke, der richtig ist, kann auf Dauer nicht niedergelogen werden. Und ich finde, dieses Zitat bringt alles auf den Punkt. Und ich glaube, das eint auch uns beide. Dieser Satz ist genau wie in der Schweiz, wie in Deutschland aktuell anwendbar.
Was sind weitere Erkenntnisse oder Prägungen von Bismarck? Was hat Bismarck den Deutschen von heute, Ihnen, einem jungen Deutschen, zu sagen?
Was er mir zu sagen hat? Liebe dein Land, schütze es, ehre es und kämpfe politisch für dieses Land. Also Bismarck war ein ganz großer Patriot, ein ganz großer Mann seiner Zeit, Wegbereiter der gesamten deutschen Sozialversicherung, ein Gedanken der Gemeinschaft, des Zusammenhaltes, des Gemeinwohls und natürlich ein Mann, der dieses Land geschmiedet und geeint hat und demzufolge eine ganz große deutsche Persönlichkeit. Es ist aber trotzdem, und das ist so ähnlich wie mit der, was ich vorhin gesagt habe, mit der Regionalität, wenn ich einen Ort aufzähle, wo es besonders schön ist, übrigens Tangermünde, habe ich vorhin vergessen, meine Heimatstadt, besonders schön, wenn man anfängt, eine Person aufzuzählen, das gilt gerade für die deutsche Geschichte, dann läuft man Gefahr, dass man andere große Personen der deutschen Geschichte nicht erwähnt im selben Atemzug. Und das schickt sich nicht, weil es so viele große Persönlichkeiten in unserer Geschichte gibt, dass ich niemanden vergessen möchte.
Bismarck, auch ein Vertreter des preußischen Obrigkeitsstaats, er ist nicht gerade zimperlich umgesprungen mit Vertretern der Opposition. Er hat sogar auf die Schweiz eingewirkt, dass wir eine Bundesanwaltschaft einführen, um liberale Flüchtlinge nach der Revolution von 48, 49, die in die Schweiz gekommen sind, die Deutschen damals, die liberale Avantgarde im Exil, dass wir die wieder zurückschieben.
Das war aber sehr kulturnah, Flüchtlinge.
Aber eben, ein Verfechter des Obrigkeitsstaats für Sie in dem Sinn kein Problem. Also anschlussfähig, der Otto von Bismarck, trotz allem.
Ja, das würde ich nicht immer in die heutige Zeit adaptieren können. Also das hat sich doch schon ein bisschen geändert, dieser Bereich vor allem. Ich konzentriere mich da auf die positiven Aspekte. Und das gilt auch für jede Person der deutschen Geschichte. Also alles waren Menschen, wie Sie und ich. Vielleicht war nicht immer alles perfekt und jeder macht auch mal Fehler. Übrigens ich auch, selbstverständlich. Und ich würde mich aber freuen, wenn irgendwann mal die Geschichte positiv auch auf unsere Zeit zurückblickt und geschaut haben, was wir Positives gemacht haben. Und das mache ich bei Otto von Bismarck auch.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Wie sind Sie in die AfD gekommen?
Mit der Liebe zum Land und die sich irgendwann nicht mehr mit einer Mitgliedschaft in der CDU verbinden ließ.
Sind Sie waren in der Jungen Union?
Nee, ich war nur in der CDU. Also in den jungen Jahren war ich nicht, nur in der CDU. Bin mit 18 Jahren eingetreten. Bei mir war das damals auch die Liebe zu meiner Heimat. Ich komme aus Tangermünde, eine kleine mittelalterliche, wunderschöne Kaiserstadt an der Elbe. Und da war es einfach die Intuition, ich muss irgendeinen Beitrag leisten. Es gibt verschiedene Punkte, ja. Wer im Ehrenamt ist, kann einen Beitrag leisten. Bei der Feuerwehr kann man einen Beitrag leisten. Bei mir war es einfach die Kommunalpolitik. Ich wollte meine Heimat besser machen. Da war die CDU das Mittel der Wahl damals, 2008. Und 2012, 2013 habe ich dann irgendwann festgestellt, ist das noch so? Dann kam das nächste Griechenland-Rettungspaket. Und ich habe ja schon immer so eine volkswirtschaftliche Perspektive gehabt. BWL, VWL ist natürlich auch Zahlen, Daten, Fakten und wusste gleich, das kann nicht funktionieren. Die Euro-Rettungspolitik ist ideologisch bedingt, nicht volkswirtschaftlich. Deswegen muss das gegen die Wand gehen, zulasten zukünftiger Generationen. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und da kam die AfD, da kam die Alternative für Deutschland. Und bei meinen Austrittsgedanken 2013, vollzogen habe ich es dann 2014, da standen wir bei 4-5%. Ein Karrierebewusstsein kann man einem da nicht nachsagen. Für mich war es einfach der Gedankengang, endlich wieder eine Kraft hier zu haben, die genau meinen Gedanken entspricht und genau dem, was ich ja gerade gesagt habe, diese volkswirtschaftliche Perspektive im Blick hat. Übrigens, der Gründungsgedanke ist heute nach wie vor aktuell, weil dieses Thema hat sich nicht erledigt.
Es ist interessant, dass Sie auch zu jenen quasi Ur-AfDlern gewissermaßen gehören, die wegen der ganzen Euro-Problematik eigentlich in die Partei hineingeraten sind. Nicht jetzt durch die Migration und all diese Fragen, die dann später gekommen sind.
Da haben Sie unsere Partei auch schon begleitet, ja. Ich meine, Herrn Lucke kennen Sie ja, glaube ich, auch noch.
Ja, ja.
Aber es ist nach wie vor
aktuell. Da waren verschiedene Gründe sogar noch Mitarbeiter von mir, als ich damals in Berlin gearbeitet habe. Ach so. Der Konrad Adam, Alexander Gauland, der Kolumnist der Welt, ja klar.
Okay.
Ich kenne die Gründerfiguren.
Ein paar sind immer noch dabei.
Ja, ja.
Dr. Gauland natürlich, als Ehrenmitglied sowieso.
Ja, ja, interessant. Ich meine, die AfD ist natürlich in Deutschland damals am Anfang mit den professoralen Hintergründen zwar etwas skeptisch, misstrauisch beäugt, aber dann mit der Zeit ist sie natürlich immer stärker auch kritisiert worden, angefeindet, polarisiert und so weiter. Was hat eigentlich Ihre Frau dazu gesagt, als sich da sozusagen die Stimmung, die Atmosphäre um die Partei herum etwas verfinstert hat?
Welchen Zeitraum meinen Sie da genau?
Ja, einfach später. Die AfD ist ja, sagen wir mal, eine umstrittene Partei in Deutschland. Und da würde mich interessieren, wie hat das Ihre Frau, wie erlebt sie das, was sagt sie, dass sie da dabei sind?
Ich habe 2016 kennengelernt, da haben wir schon die eine oder andere Turbulenz schon überstanden als AfD. Und die hat mich so kennengelernt, also die hat ja auch einen klaren Blick, die arbeitet im Bildungssystem, sieht ja auch jeden Tag, in welche Richtung das geht. Und ohne eine starke Familie an der Seite, die einen auch diesen Weg unterstützt, würde das nicht gehen. Also wenn man politisch zu Hause keinen Rückenhalt hat, dann ist das gerade in dem öffentlichen Bereich, wo wir uns als AfD aktuell immer noch befinden, nicht möglich. Das ändert sich gerade. Also der Rückenwind ist gerade gigantisch, gerade so in den letzten Monaten, gerade hier in Sachsen-Anhalt. Aber was wir in den letzten 10-12 Jahren hier erlebt haben an Medialen, an Gegenwind unterhalb der Gürtellinie, das ist schon nicht in Ordnung. Und das geht nur, wenn man zusammenhält. Sie haben Dr. Gauland erwähnt, wenn die Granaten einschlagen, dann steht man zusammen. Das gilt nicht nur im Familienkreis, das gilt nicht nur im Freundeskreis, das gilt natürlich vor allem in der Partei. Also man muss zusammenhalten, man muss zusammenstehen. Und von daher hat das immer gepasst. Aber auch die Anfangsjahre, ich meine, wir waren ja schon immer die Schmuddelkinder. Schon 2013, 14 mit Parteigründung. Ganz klares fiskalpolitisches Gründungsthema. Trotzdem waren wir die bösen Rechten. Warum? Weil man erkannt hat, oh Mensch, da gründet sich eine neue oppositionelle Kraft. Die hat recht mit dem, was sie sagt. Die muss weg, bevor sie zu erfolgreich wird. Und deswegen ab in die rechte Ecke. So hat man Opposition hier immer diskreditieren können in Deutschland seit Jahrzehnten. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Lebensrealität einfach so deutlich ist, dass man mit diesem Stil nicht mehr durchkommt. Und wir sprechen einfach zu viele Menschen aus dem Herzen. Und die Zeit, die Entwicklung gibt uns einfach recht.
Trotzdem, ich meine, die Anfeindungen sind natürlich massiv, die Partei gewärtigen muss, auch auf die Personen. Es gibt die entsprechenden Adjektive und so weiter, die da kursieren. Das ist schon ein unglaublicher Druck, gerade auch auf Familien. Hat es da Momente gegeben, wo eben auch innerhalb ihrer Familie ihre Frau vielleicht mal gesagt hat, du, was haben wir uns da angetan, wo sind wir da hineingeraten oder wie hat sich das dargestellt?
Also diese Fragestellung, klar, was haben wir uns angetan, wo sind wir da reingeraten? Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das gab es nie, das gibt es auch heute noch, weil die Entwicklung wirklich eine Dynamik annimmt. Das hätte ich natürlich bei Parteieintritt niemals für möglich gehalten, das muss man mal dazu sagen. Aber es ist ja eine positive Dynamik auch. Also das ist auch die Motivation, die wir dann miteinander mitnehmen. Wir machen es natürlich für die Kinder, für unsere anderen Kinder. Das sage ich immer wieder. Ich möchte, dass alle unsere Kinder natürlich in die gleiche Zukunft gehen können, die wir alle nochmal kennengelernt haben, das alte, sichere Deutschland. Aber auch die Liebe zum Land hat sich ja dadurch nicht verändert. Die Liebe zum Vaterland, zu Deutschland hat sich dadurch keinen Punkt verändert. Und der Zuspruch ist einfach gerade so groß, so gigantisch, dass mir das einfach zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg und von daher, das war's. Also es gab keinen Punkt, wo man sagt, ist es das alles noch wert, soll man einen anderen Weg gehen, um Himmels Willen. Ganz im Gegenteil, jede konstruktive Kritik, auch die wir erlebt haben, war immer ein Stück weit eine Stärkung dessen, hat uns auf unserem Weg bestärkt. Und der Gegenwind, der macht uns nach wie vor nichts aus, wir müssen standhaft bleiben.
Wie gehen Sie persönlich damit um? Was haben Sie für Techniken entwickelt, um in diesem ja auch regelrechten Verbalkugelhagel der Einwendungen und der Anfeindungen das irgendwie abprallen zu lassen? Wie ist da Ihre Überlebenstechnik?
Das ist eine schöne Formulierung. Also, zwei Punkte. Einmal dadurch, dass wir alle gemeinsam und auch ich jetzt schon ein bisschen was durch haben und erkannt haben, wie das genau läuft, stellt man fest, dass es immer die gleiche Chronologie ist. Erinnern Sie sich an dieses Potsdamer Kaffeekränzchen damals in Potsdam, das Geheimtreffen, da war ich auch zu Gast. Es gab noch mehrere Punkte jetzt auch. Anfang des Jahres die Kampagne bezüglich unserer Mitarbeiter. Es ist immer die gleiche Welle der Desinformation, der medialen Aufladung, der kampagnenhaften Art, wo alle oder nahezu alle Medienhäuser aufspringen und das ausschmücken mit Formulierungen, mit Begriffen, die gar nicht gefallen sind, mit eigenen Interpretationen, gewisse Aufregung erzeugen. Und dann aber setzt eine gewisse Selbsterkenntnis auch bei den Bürgern ein, die das vielleicht am Anfang noch kritisch sahen und erkannt haben, schon wieder so eine Nummer. Schon wieder versucht man uns hier in das Licht zu führen. Und irgendwann setzt einfach so ein Stärkungseffekt dadurch ein, dass man das einfach selbstbewusst natürlich anders einordnet, weil man feststellt, sie schaffen es inhaltlich politisch nicht. Sie müssen es auf so einem Weg unterhalb der Gürtellinie machen. Und wenn das von daher stärkt einen jeder so eine Kampagne nur und bringt uns noch weiter an den Weg des Ziels oder zu dem Ziel hin, und demzufolge sehe ich das sportlich, sehe ich das entspannt und sehe das mittlerweile auch mit dem gewissen Humor, muss ich auch dazu sagen. Anders hält man das auch irgendwann nicht mehr aus, diese ganze Desinformation. Und das Zweite, das sind einfach drei konkrete Punkte, die wiederhole ich immer wieder, mache ich auch gerne. Das ist einmal, wie gesagt, der Blick in die kleinen Kinderaugen. Wofür macht man es? Für unsere aller Kinder. Das ist die unendliche Liebe zu Deutschland. Und das ist drittens, das ist die permanente Motivation auf jedem einzelnen Bürgerabend, wo die Leute mittlerweile stehen, wo wir Leute wieder leider traurigerweise nach Hause schicken müssen, weil es so voll ist. Und auch der riesengroße Zuspruch in den sozialen Medien, im gesamten öffentlichen, auch digitalen Raum. Die Wahrheit lässt sich einfach nicht mehr länger verbiegen. Und deswegen sind wir da auf dem richtigen Weg. Und der Zuspruch der Bürger, der ist auch Quell der Motivation. Also danke dafür.
Wie erklären Sie sich eigentlich diese unglaubliche Polarisierung um die AfD und welchen Anteil hat vielleicht die Partei auch selber, dass da solche zum Teil ja, Monsterwellen der Empörung über sie hinweg donnern? Ja, was steckt da dahinter?
Das geht ein bisschen mit dem einher, was ich vorhin sagte, wenn man einen politischen Gegner loswerden möchte, dann hat man das über lange Zeit geschafft, indem man ihn mit solchen Wellen hier irgendwie tangiert hat. Aber diese Zeit ist einfach vorbei. Sie begleiten diese Zeit ja auch als sehr guter, auch konstruktiv-kritischer Journalist, ja auch schon sehr lange und muss ja feststellen, dass es eine Zeit gab, und das muss ich selbstkritisch sagen, wo das verfangen hat. Also die Migrationssituation am Anfang, da war man dann der Menschenfeind, wenn man das kritisch bewertet hat. Bei Corona hat uns die Zeit auch recht gegeben. Vielleicht braucht die Geschichte einfach ein paar Jahre, bis diese Strategie, die über Jahrzehnte leider Gottes funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und wir werden ja aber diesen Schritt auch noch beschleunigen können und auch diese Entwicklung beschleunigen können, positiv, wenn wir hier die Möglichkeit haben, auch diesen Medienstaatsvertrag zu kündigen. Also ich bin jemand, der sich gerne mit Grundursachen beschäftigt und nicht mit Symptomen. Und ein Symptom ist all das, was wir gerade erleben. Aber die Ursache ist eine mediale Desinformation, ein riesengroßer Informationsapparat, zwangsfinanziert, der über Jahrzehnte funktioniert hat, weil es auch ein gewisses Informationsmonopol gab. Damit räumen wir auf über zwei Kanäle. Einmal möchten wir politisch später die Grundlage schaffen, dass diese Desinformation beendet wird durch die Kündigung des Medienstaatsvertrages. Und das Zweite, Herr Köppel, da muss ich mich einfach mal auch bei Ihnen bedanken, das sind auch alternative Kommunikationsmöglichkeiten, dass die Bürger sich einfach einen eigenen Eindruck machen können. Ich meine, ich will ja nicht von Ihnen irgendwie bevorteilt werden oder hofiert werden. Ich möchte einfach nur generell die Chance haben, unsere Position darzustellen. Das schaffe ich über derartige Formate, also vielen Dank dafür. Das schaffen wir aber auch über eigene Kommunikationskanäle. Und das werden wir weiter ausbauen. Und auch da gibt, auch denke ich mal, der Erfolg uns recht. Die Bürger freuen sich, dass es auch endlich mal wieder die Möglichkeit gibt, sich selbst zu informieren. Und deswegen sehen wir diese ganze Dämonisierung entspannt. Da muss ich dir mit Bismarck sagen, ein Gedanke, der richtig ist, der kann auf Dauer nicht niedergelogen werden.
Sie haben hier einen großen Erfolg und stehen tatsächlich laut Umfragen vor einem sehr beeindruckenden Wahlerfolg, wobei man immer sagen muss, Umfragen sind da nicht die Wahlergebnisse. Was sagen Sie Deutschen, vielleicht vor allem auch Westdeutschen, AfD-Skeptikern oder AfD-Gegnern, die ehrlicherweise der Auffassung sind, nein, also diese Partei ist gefährlich für Deutschland, diese Partei ist noch zu jung, die ist noch zu unklar, zu unscharf, ein gäriger Haufen, wir wissen nicht genau, was dann da kommt und wie halten die das mit der Demokratie und so weiter. Sie kennen all diese Begriffe. Was sagen Sie diesen aufrichtigen AfD-Skeptikern oder sogar Leuten, die Angst haben vor Ihrer Partei? Was ist da Ihre Botschaft?
Das ist eine Situation, das ist für mich auch gerade in Sachsen-Anhalt wirklich wichtig, weil ich sage es immer wieder, ich möchte ein Ministerpräsident für alle Rechtschaffenden in Sachsen-Anhalter sein, auch für die, die vielleicht noch nicht Vertrauen in die AfD setzen. Und da muss man einfach unterscheiden. Es gibt Personen, die hinterfragen einfach nicht das, was medial passiert. Und die haben so viele falsche Informationen über uns und so ein falsches Bild, dass wir uns natürlich große Mühe geben, mit diesem falschen Bild aufzuräumen und eine andere Perspektive darzubieten. Das kann ich an Beispielen festmachen. Die sagen, wir wollen einfach die Schulpflicht abschaffen. Jeder kann machen, was er will. Völliger Blödsinn. Wir möchten eine Bildungspflicht einführen. Wir möchten einfach individuelle Umstände berücksichtigen. Ganz großer Unterschied. Der politische Gegner sagt, wir möchten behinderte Kinder diskriminieren, sie ausgrenzen. Die Realität ist völliger Blödsinn. Wir möchten am Förderschulsystem festhalten. Wir möchten Kinder mit besonderem Förderbedarf diesen auch zukommen lassen, diesen auch wertschätzen und berücksichtigen. Also das heißt, wenn man sich wirklich unser Programm anschaut, hinter die Kulissen schaut, sich ein eigenes Bild macht, wird man irgendwann feststellen, das stimmt ja alles gar nicht, was sie da im Fernsehen erzählt haben. Und das ist ja auch ein Punkt, das ist zwar mühselig, aber es ist langfristig, ist das wichtig. Das führt ja dazu, dass sich nur Menschen noch tiefer mit uns auseinandersetzen und auch mit uns identifizieren, wenn sie irgendwann feststellen, ich wurde ja jahrelang von diesem Fernseher, von dieser Zeitung ja belogen. Das stimmt ja gar nicht, wenn ich mir ein eigenes Bild gemacht habe. Das muss man natürlich unaufgeregt machen, das muss man sachlich machen und man muss diese Sorgen, Nöte auch ernst nehmen, 100%. Aber wenn man mal die Chance hat und wenn man Gespräche führen kann, dann stellen ganz viele Bürger fest, das stimmt ja alles gar nicht. Migration. Die sagen, wir wollen hier jeden gut integrierten Migranten, jeden Arzt aus diesem Land werfen. So ein Blödsinn. Wir möchten endlich wieder trennen zwischen Einwanderung und Asyl. Wer etwas mitbringt, wer qualifiziert ist, wer sich über Jahre lang hier hart verdient gemacht hat, der ist doch herzlich willkommen und der leistet doch einen wichtigen Beitrag. Der hat aber nichts mit dem zu tun, der hier durch 6, 7 sichere Länder herkommt, in das Land, wo es am meisten Geld gibt und der Meinung ist, hier kann er richtig abräumen. Der kann nach Hause fahren und der wird es hier auch sehr, sehr ungemütlich haben unter einer AfD-geführten Regierung. Aber das sind völlig zwei getrennte Paar Schuhe und völlige unterschiedliche Rechtskreise. Und die Migranten, die sich vernünftig mit uns auseinandergesetzt haben und die das genauso sehen, die wählen uns ja auch. Und das zeigt ganz klar, wer sich dann wirklich einfach mal die Mühe macht, vielleicht mal mit den AfDlern zu sprechen, gerne noch mit mir zu sprechen oder mal ins Programm zu schauen, der stellt fest, ganz viel unbegründet. Und der, das muss ich jetzt mal auf Deutsch sagen, der fühlt sich irgendwann von der medialen Desinformation verarscht und bleibt dann ganz bewusst langfristig natürlich bei uns, weil er sagt, ich lasse mich nicht nochmal belügen, ich mache mir ein eigenes Bild und dann landet man automatisch bei der AfD. Und diese Perspektive, die können wir natürlich gerade unter einer AfD-geführten Regierung besonders einnehmen, indem wir danach zeigen, hier sitzt nicht auf einmal der Teufel in der Staatskanzlei. Ganz im Gegenteil, hier gibt es dann endlich doch mal die blühenden Landschaften, die uns hier vor 35 Jahren schon versprochen wurden.
Gibt es Tendenzen, gibt es Stimmen in Ihrer Partei, die Ihnen selber unheimlich sind, beziehungsweise die diese Kritik als berechtigt erscheinen lassen?
Nein, ganz im Gegenteil, aus einem gewissen Grund. Wir haben zwei Punkte, die mich auch stolz machen als AfD. Wir haben einmal natürlich eine ganz klare Grenze. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wer dagegen verstößt, wer darüber hinausgehen möchte, ist bei uns falsch. Und da haben wir gewisse parteiinterne Mechanismen, die dann wirken und die auch erfolgreich wirken. Aber das Zweite, das macht mich genauso stolz, ist auch der Meinungspluralismus in der AfD. Das heißt, es mag für den einen oder anderen vielleicht unangenehm sein, aber wenn es demokratisch ist, wenn es innerhalb dieses Korridors passiert, dann ist das völlig in Ordnung und dann kann man das bei uns äußern. Bei uns müssen nur die besten Inhalte und Argumente gewinnen. Aber nur weil jemand mal eine konträre Position vertritt, ist die A nicht immer repräsentativ für eine riesengroße Mannschaft und B gehört das zur Demokratie dazu. Und wer der Meinung ist, nur weil ihm das persönlich nicht passt, der darf das nicht aussprechen, der wäre falsch bei uns, weil wir leben Demokratie und wir lassen dann auch solchen Positionen einen Raum in alle Richtungen. Aber unterm Strich müssen einfach die besten Argumente gewinnen. Das machen wir basisdemokratisch bei einem Parteitag.
Was ist für Sie eigentlich das Wesen der Demokratie? Was ist das Wichtigste an der Demokratie?
Das ist wahnsinnig schwer zu definieren, weil es darauf ankommt, macht man es im politischen Raum des Diskurses, macht man es im Parlamentarismus bei Entscheidungen. Aber die Stimme des Volkes wieder zu hören. Und zwar ungefiltert, ungeschönt und wirklich des breiten Volkes, ohne gewisse Gruppen herauszugreifen. Also ich glaube, wenn wir unser Volk gefragt hätten, wollen wir uns hier direkt und indirekt an irgendwelchen Kriegen international beteiligen? Wollen wir die Grenzen öffnen? Wollen wir hier eine Impfpflicht einführen? Unter Maßgabe, dass alle Personen natürlich eine vernünftige Informationslage hätten. Wollen wir die D-Mark abschaffen? Genau. Ich glaube, dann hätte es andere Entscheidungen gegeben. Und da schauen wir natürlich auch gerne mal in die Schweiz. Ich glaube, durch ihr Demokratieverständnis konnten sie einige Dinge, einige Schadenslagen von ihrem Volk abwenden, die wir leider jetzt ausbauen müssen und wieder zurückdrehen müssen.
Viele Politiker sagen, direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild, das geht in Deutschland nicht. Ein zu großes Land, das könnt ihr vergessen. Ihre Partei hat die direkte Demokratie als Forderung in ihrem Parteiprogramm. Ist das für die Galerie oder ist das eine ernsthafte?
Wir leben das ja jetzt schon, indem wir uns sehr oft auch kommunal um Bürger Anliegen bemühen, wo wir gewisse Grundentscheidungen auf kommunaler Ebene schon jetzt möglich machen wollen. Beispielsweise, ein Beispiel ist mein Wahlkreis, da wollte jetzt eine Stadt, wollte Wald abholzen für Windräder. Da haben wir gesagt, das geht nicht, um Himmels Willen, wo gehen wir hin? Wir kriegen das wie hin, indem wir das Volk fragen. Jetzt gibt es einen Beschluss, dass der Stadtrat sich jetzt bemüht, das Volk zu fragen und die Antwort wird eindeutig sein. Und darauf sollte man dann noch hören. Eine Sache ist für mich aber bei der direkten Demokratie wahnsinnig wichtig. Ich habe es gerade in einem Nebensatz gesagt, eine gewisse Informationslage. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, man hätte über die Impfpflicht abgestimmt, aber unter der Maßgabe, dass die Bürger wissen, dass sie auch mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist und dass sich nicht ein Gesundheitsminister hinstellt und sagt, das ist alles super safe und da kann nichts passieren. Eine gewisse Lüge, möchte man rückwirkend mal sagen. Das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend vernünftig informiert ist. Und deswegen ist für mich allumfassend wichtig, zum Schritt der Einführung der direkten Demokratie auch die Abdrehung dieser medialen Desinformation. Weil wenn wir die weiterhaben und die Bevölkerung oder das Volk gar nicht richtig informiert ist, können natürlich auch schlechte Entscheidungen herauskommen. Das heißt, vernünftige Informationslage, neutrale Sachinformationen und dann bin ich sehr wohl der Meinung, kann unser wunderschönes Volk auch richtige Entscheidungen sehr gut treffen und das sollte man demokratisch dann auch akzeptieren.
Was würden Sie sagen, sind Ihre umstrittensten Positionen, die Sie vertreten und warum vertreten Sie sie?
Hier im Bundesland oder in ganz Deutschland?
Allgemein. Ulrich Siegmund.
Ulrich Siegmund liebt sein Land und demzufolge möchte er sein altes Land zurück. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass wir
da
der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar die Migration. Ja. Ich sehe es als elementar an, dass wir selbst bleiben. Man kann alles aufbauen, man kann Straßen aufbauen, man kann Krankenhäuser aufbauen. Was wir nicht aufbauen können, sind wir selbst. Unsere kulturelle Selbstidentität, unser Volk, unsere Gemeinschaft, wir selbst. Und demzufolge ist der Punkt der Migration sehr wichtig. Umstritten ist es, dass wir es Menschen, die unser System ausnutzen wollen, die ja illegal sind, die ja Straftaten begehen, die unsere Kultur, unser Werteverständnis, unser Rechtsverständnis nicht achten, dass wir es denen hier in Sachsen-Anhalt unbequem machen werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Wir werden eine Arbeitspflicht einführen, wir werden auf zentrale Unterbringungen setzen, wir werden eine Abschiebehaft einführen. Das sind alles Punkte, die sind für viele, die der Meinung sind, kein Mensch ist illegal, unbequem, ungemütlich. Wir sind der Meinung, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen sagen wir hier ganz klar, alles ist möglich, ein Land ohne Illegale, alles ist möglich und das ist eine Position, die ist in meinen Augen das Selbstverständlichste der Welt und demzufolge werden wir sie hier auch vernünftig in Sachsen-Anhalt rechtsstaatlich umsetzen.
Sie haben das erwähnt vorhin, Sie waren an diesem ominösen Treffen in Potsdam, das ist ja sozusagen zu einem sich selbst aufschaukelnden Gerücht geworden, was jetzt da genau alles passiert ist in diesen Diskussionsräumen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie auch dieses Reizwort Remigration verwendet haben. Und das ist ja gleichsam im deutschen Zusammenhang schon fast eine Teufelsbeschwörung schlechthin. Also wenn das stimmt, wenn das keine Fake News sind, können Sie vielleicht das noch erklären. Was meinen Sie mit dem Begriff Remigration? Ist das eine Provokation? Ist das Aufmerksamkeitsstrategie? Oder ist das ein Konzept, das Sie ernst nehmen?
Das ist auch das Normalste der Welt. Wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man sich verrannt hat, muss man es halt zurückdrehen. Und die Migration, wie sie gerade lief, indem man alles zusammenwirft, nicht mehr trennt und in den einzelnen Rechtskreisen, ist voll gegen die Wand gegangen. Man sieht es in jeder Stadt, man sieht es auch in jedem Bundesland und das gilt es zurückzudrehen und wieder auf den Maß des gesunden Menschenverstandes zurückzuführen und dazu braucht es Remigration. Remigration ist die Rückführung all derjenigen, über die ich vorhin gesprochen habe. Remigration ist aber auch, das tut mir jetzt ein bisschen leid für Sie, ist auch die Rückgewinnung der ausgewanderten deutschen Fachkräfte, diejenigen, die es hier nicht mehr ausgehalten haben. Es gibt ganz viele Leute, die lieben einfach die Vielfalt dieser Welt und das ist völlig in Ordnung. Ich meine, die Schweiz ist wunderschön, Norwegen ist wunderschön, die Vereinigten Staaten sind in vielen Punkten wunderschön. Wenn die Leute sich dort wohlfühlen, alles in Ordnung. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ich halte diese politischen Zustände nicht mehr aus, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, ich habe Angst um die Zukunft meiner Familie, dem möchte ich wieder eine Heimat geben. Und da gibt es sehr viele, die auch auf diesen Tag warten und jetzt schon angekündigt haben, wenn wir es hier schaffen, kommen wir wieder zurück nach Hause, wir möchten unser altes Land zurück. Und demzufolge ist Remigration viel, viel mehr. Und das Gebot der Stunde. Und demzufolge halten wir nicht nur programmatisch daran fest, wir werden es auch in einem entsprechenden Ministerium später gebührend würdigen. Und Potsdam war aber für mich viel mehr. Sie haben gerade gesagt, hat sich hochgeschaukelt. Das würde ich nicht sagen, es wurde ganz bewusst hochgeschaukelt, nämlich medial, indem ein Theaterstück im Bereich der Kunstfreiheit hier konzipiert wurde von Korrektiv. Und wenige Stunden später, das war halt eine orchestrierte Kampagne, fast die gesamte deutsche Medienlandschaft aufgesprungen ist auf den Zug, bis auf einige gute Medienhäuser, die das kritisch hinterfragt haben. Jedenfalls haben die sich hochgeschaukelt, haben es mit Begriffen ausgeschmückt, die nie gefallen sind. Aber für mich war Potsdam wahnsinnig wichtig. Das habe ich so übrigens, ich glaube, noch nie in einem Interview gesagt. Mhm. Für mich war Potsdam auch noch ein Stück der Grundlage für die Vision 2026. Das, was wir gerade in Sachsen-Anhalt machen. Ich habe dort ja einen Vortrag schon über das gehalten, was wir jetzt gerade in Sachsen-Anhalt erleben, über unsere Planung zum Wahlkampf, über unsere Planung, hier die erste AfD-geführte Regierung in Deutschland möglich zu machen. Und ich habe in Potsdam sehr viele gute Kontakte kennengelernt, sehr viel Unterstützung bekommen, die den Erfolg, den wir jetzt gerade im Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt merken, möglich gemacht haben.
Diese Fall Potsdam, das ist es in der Schweizer Öffentlichkeit, man hat das schon mitbekommen, aber es ist natürlich nicht voll Präsenz. Sie haben das erwähnt, da gibt es ein Portal namens Korrektiv, die haben da einen Mann eingeschleust, der da in einem Zimmer, glaube ich, das Ganze beobachtet hat. Können Sie vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal kurz sagen, ich habe da mitbekommen, auch die deutsche Regierung oder Amtsstellen hätten da auch noch mitgemischt oder da habe man sogar zusammengespannt. Ich weiß es nicht, oder ist das eine rechte Verschwörungstheorie? Was ist da vielleicht noch interessant zu beobachten an dieser Hochschaukelung, die Sie jetzt da bezeichnet haben? Wie ist das genau hochgeschaukelt worden? Wer hat das genau hochgeschaukelt? Und waren da auch möglicherweise staatliche Stellen involviert, die gewissermaßen fast provokativ aus innenpolitischen Gründen das zur Waffe gegen Leute wie Sie umgeschmiedet haben?
Also es gibt hier eine Institution mit Steuermitteln subventioniert, Korrektiv, frei gemeinnützig vermeintlich, die sich offenbar über Monate hinweg auf dieses Szenario vorbereitet haben. Jetzt wurde mit extrem teurer Technik gearbeitet, es wurde ein Saunafloß gemietet, was auf dem Fluss umherfuhr, um dann da rein zu filmen. Es waren versteckte Kameras platziert, man wusste genau, wer kommt da, wie muss man das alles planen. Und das alles sollen irgendwelche Journalisten gemacht haben, die anscheinend auch die ganzen Daten vorher abgegriffen haben, die genau informiert wurden. Ich muss heute eine Vokabel wiederholen, die ich schon öfter genannt habe, gesunden Menschenverstand. Wer das glaubt, dem ist vielleicht nicht zu helfen. Also ich glaube, hier gab es Interessenlagen, die darüber hinausgingen, die auch mit anderen technischen Möglichkeiten ausgestattet wurden, vielleicht auch mit anderen Informationstechnologien. Und auch die Informationslage, dass man der Meinung ist, man kann das ganze Treffen rekonstruieren, indem man gegenüber in einem Zimmer gesessen hat und das durchs Fenster beobachtet hat. Also wie soll das funktionieren? Es wurde hier mit Methoden gearbeitet, die sind nicht journalistisch, die gehen weit darüber hinaus. Und auch dieses Konzept, was danach damit passiert ist, dass man das in ein Theaterstück konzipiert, natürlich ganz bewusst, um sich in den Rechtsrahmen der Kunstfreiheit zu retten. Darum ging es die ganze Zeit. Man kann juristisch sehr schwer etwas dagegen machen, wenn man im Rahmen der Kunstfreiheit ist. Das hat mich persönlich auch getroffen, weil ich dort mit einem Zitat vorkomme, was einfach jeglicher Grundlage entbehrt und völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist und demzufolge aber in einem Rechtskreis ist, der schwer angehbar ist. So hat man es gemacht. Und dann wurde fast die gesamte deutsche Medienlandschaft vorinformiert, dass dann zu gewissen Zeiten was kommt. Und dann war es eine Dynamik, die einsetzte. Es war, muss ich mich auch wiederholen, eine orchestrierte Kampagne, die abgesprochen war und die das Ziel hatte, uns zu diskreditieren, die das Ziel hatte, 10.000 auf die Straßen zu bringen. Hat funktioniert, aber das Kartenhaus ist zusammengebrochen, auch dank guter Juristen, Gerrit Huy, und ist jetzt keine Juristin, aber ich weiß gar nicht, ist sie Juristin, jedenfalls hat sie sich dagegen gewehrt. Auch Professor Vosgerau, den ich hier nochmal erwähnen möchte, ein ganz mutiger Mann, der das Kartenhaus, ich möchte mal meinen, zum Einsturz gebracht hat, und noch viele weitere, die daran gearbeitet haben, auch gute weitere Juristen, haben einen sehr, sehr guten Dienst auch in diesem Land erwiesen, weil sie dieses Kartenhaus haben einstürzen lassen. Und ich frage mich, wenn ich jetzt ein Typ gewesen wäre, der damals auf die Straße gegangen ist, wegen so einer Lüge, ob man sich da vielleicht ein bisschen blöd bei vorkommt und dann das doch mal hinterfragt, was hier aktuell passiert.
Eben, das ist einfach, um das mal noch mal kurz zu rekapitulieren, es ist im Grunde jetzt auch schon wieder vorbei, zeigt auch die ganze Aufgeregtheit natürlich der Diskussion. Aber eben, es entstand ja gewissermaßen der Eindruck, da würde irgendeine Geheimverschwörung, ja, genau, die tagen da und brüten irgendetwas aus finstersten Dunkelkammern der deutschen Geschichte. Können Sie vielleicht einfach, um das abzuschließen, kurz zusammenfassen, um was ging es da eigentlich damals an diesem schönen, beschaulichen Gewässer da in Potsdam?
Ich finde das, antworte ich gleich drauf, ich muss es so schön sagen. Also genau das, was Sie gerade gemacht haben, das ist das, was ich vorhin sagte, mit Humor nehmen. So muss man es machen, man muss sich einfach drüber lustig machen, weil Sie haben es auf den Punkt gebracht. Also Martin Reich hat den Begriff des Kaffeekränzchens geprägt, unser Landesvorsitzender, ich bin ihm heute noch dankbar, das ist es. Also nein, es war einfach ein Vernetzungstreffen, wie es zu Dutzenden stattfindet in Deutschland, in Europa, wo sich einfach Konservative untereinander ausgetauscht haben. Es war ein ganzer Tag mit ganz tollen Vorträgen aus allen Bereichen zum Thema Briefwahl, zum Thema YouTube-Werbung. Ich habe meinen Vortrag über die Vision 2026 gehalten. Martin Sellner hat den Vortrag zur Remigration aus seiner Perspektive gehalten, die auch kein Geheimnis war, die er, wenn ich richtig informiert bin, ja auch online 1:1 genauso wiedergehalten hat. Es waren CDUler vor Ort, es waren Unternehmer vor Ort, es waren AfDler vor Ort. Es war einfach ein sehr informativer Nachmittag. Ich bin auch den Initiatoren sehr dankbar, dass sie solche Formate überhaupt möglich machen, dass sich solche Leute untereinander kennenlernen. Und ich muss mich ja wiederholen, es gibt ja Leute, die den Weg des Erfolges hiermit unterstützt haben, auf unterschiedlichste Arten und Weisen, auch mit Ideen, mit Visionen, mit Planungen, mit weiteren Kontakten, dass so etwas einfach wahnsinnig wichtig ist. Weil, da muss ich mich jetzt auch nochmal, oder da muss ich den Kreis ein bisschen schließen, es gibt leider nicht so viele Kräfte in Deutschland, in Europa, die die Möglichkeiten haben, hier zu helfen, die sich trotzdem offen bekennen können. Weil es nun mal immer noch unbequem ist, sich auch gerade als Unternehmer im wirtschaftlichen Bereich hier irgendwie zu nah in einen Bereich zu positionieren. Da ist man ganz schnell weg vom Fenster, da verliert man ganz schnell öffentliche Aufträge oder weitere Aufträge. Und demzufolge Hochachtung und Dankbarkeit vor jedem auch außerparteilichen Unternehmer, wirtschaftsnahen Institutionen, die sich hier irgendwie positionieren, das brauchen wir. Wir brauchen diesen Rückenwind. Haben andere Parteien seit Jahrzehnten, wir haben ihn nicht. Das ist ein Nachteil. Ändert sich aktuell und demzufolge sind solche Treffen sehr wichtig.
Vielleicht auch ganz kurz da noch, was raten Sie Leuten, die in ähnliche Shitstorms da hineingeraten, wie Sie das jetzt sind? Sie wirken jetzt nicht sonderlich geknickt, aber haben vielleicht nicht alle diese innere Resilienz und Robustheit. Was raten Sie anderen, die uns zuschauen und vielleicht auch in solche Situationen gekommen sind? Was, ja, vielleicht ein Satz noch da.
Davor aber bitte noch, da spreche ich jetzt aus einer privilegierten Situation, weil ich hier in Sachsen-Anhalt wohne, weil ich in einer Stadt wohne, wo fast die Hälfte AfD wählt, wo ich mit einem AfD-T-Shirt einkaufen gehen könnte und mich die Leute fragen, wo kriegen sie so ein T-Shirt her? Es ist ein großer Unterschied, ob ich hier in Sachsen-Anhalt in Tangermünde wohne oder in Hamburg-Altona oder in Neukölln in Berlin oder irgendwo im Ruhrgebiet in München. Das ist ein Unterschied. Und deswegen erstmal Dank und Respekt an jeden, der auch da die Fahne hochhält. Das ist etwas anderes, muss man einordnen. Ansonsten, was kann ich jedem raten? Helm aufsetzen. Durchziehen, standhaft bleiben, sich bloß nicht verbiegen lassen, sich bloß nicht einschüchtern lassen vor diesen Leuten. Die Zeit gibt uns recht, die Zeit ist an unserer Seite und zeigt ja auch die aktuelle Entwicklung. Und das Zweite ist meine Empfehlung jetzt auch für den Bereich der Wirtschaft, es als Stärke sehen. Es ist mittlerweile auch ein Markt geworden, der konservative Bereich. Es gibt sehr viele Leute, die sich sehnsüchtig danach umhören, welcher Unternehmer ist denn AfD-nah? Da kaufe ich gerne ein. Ich möchte das unterstützen. Und demzufolge, lasst uns da zusammenhalten. Lasst uns gerade solchen Persönlichkeiten auch eine starke Stimme geben. Ich erinnere an die Müllermilch, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Zahlen gingen durch die Decke durch diese komische Anti-Kampagne. So muss man es machen. Kauft bei den Leuten ein, wo dieser Shitstorm gerade passiert. Unterstützt diese Leute. Lasst sie nicht allein. Und es ist ja mittlerweile relativ offen erkennbar, wer sich da positioniert, auch regional. Und stärkt diese Leute, steht an ihrer Seite und lasst uns das gemeinsam schaffen.
Sie sind ein prominenter AfD-Exponent, eigentlich der zweiten Generation. Sie sind sozusagen nicht mit der ersten Bugwelle in die Politik gekommen. Sie sind jetzt sozusagen in der zweiten Linie. Aber Sie sind aus diesem kleinen, relativ kleinen Bundesland heraus in eine quasi nationale Pole Position aufgerückt. Und ich habe das eingangs gesagt, die Kameras sind auf Sie gerichtet, denn Sie sind gewissermaßen die Speerspitze Ihrer Partei gegen diese sogenannte Brandmauer. Und das hat natürlich für den politischen Gegner einen höchst beunruhigenden Effekt, denn wenn Sie es tatsächlich am 6. September schaffen sollten, Ministerpräsident zu werden in Sachsen-Anhalt, dann wäre das wie eine Art Gezeitenwende in der deutschen Politik. Dann hätte man plötzlich einen AfD-Politiker in einer Exekutivposition mit den entsprechenden Möglichkeiten, mit den entsprechenden Varianten. Und das ist natürlich dann für die Leute, die an der Brandmauer mauern, in Berlin sozusagen, der existenzielle Notfall, der eintritt. Mich interessiert die Frage, spüren Sie das, dass Sie jetzt sozusagen aus diesem Bundesland, dieser, man könnte sagen, jetzt etwas AfD-Idylle, wie Sie das geschildert haben, diesem Biotop auch mit großer Zustimmung, dass Sie doch jetzt da auch irgendwo ins nationale Minenfeld hineingerückt werden. Spüren Sie da eine neue Qualität von Anfeindungen, wie man versucht, sie zu verhindern, allenfalls sie anzugreifen? Oder im Gegenteil, spüren Sie eine zunehmende Gelassenheit, eine zunehmende Normalisierung im Umgang mit Exponenten wie Ihnen?
Leider und zum Glück beides. Das klingt verrückt, das ist aber so. Also diese Anfeindungen, die sind ein Level, was ich persönlich viel unschöner finde. Also ich würde mich aktuell eher als Zielscheibe für den politischen Gegner fast bezeichnen. Das sagen auch viele Bürger, weil es einfach jetzt in ein Level hineingeht, wo die Verzweiflung auch merkwürdige Austriebe hat. Also wenn ich merke gerade, wie in mein familiäres Umfeld eingedrungen wird von der journalistischen Seite, wie versucht wird, irgendwas zu finden, was ich mal in meinem Leben falsch gemacht habe, das ist einfach menschlich unschön. Auch welche Personen da angesprochen werden, das macht man einfach nicht. Aber man macht es, weil man einfach jeden Strohhalm versucht, irgendwie um diese Person hier zu verhindern. Also wenn ich mal irgendwie vor 20 Jahren geblitzt wurde oder so, seht es mir nach, ich bin auch nur ein Mensch. Aber auf diesem Level bewegen wir uns gerade, da wird die Familie abtelefoniert, das ist wirklich unter aller Kanone. Jetzt aber wieder, warum ist das so schön? Es gibt Leute, die würden jetzt vielleicht sagen, ist es das alles wert? Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Und dann sehe ich aber diesen riesengroßen Zuspruch, diese gewaltige auch Selbsterkenntnis der Bürger in diesem Land, jetzt sich selbst einfach die Augen zu öffnen und das zu hinterfragen, was hier passiert. Und dann automatisch auch bei uns zu landen, teilweise auch bei mir persönlich zu landen, was mich wahnsinnig dankbar macht und was mir die Kraft gibt, dass ich mir einfach sage, lass sie machen. Was soll denn da, also auf welchem Level soll das denn noch passieren? Die Leute durchschauen doch, was hier passiert. Dann bin ich halt vielleicht nicht der perfekte Mensch. Oder auch alle unsere 60 Kandidaten sind doch nicht die perfekte Menschen. Jeder hat eine persönliche Lebensgeschichte. Wir haben 60 Leute auf der Liste. Wir haben 41 Direktkandidaten. Ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber alle haben politisch das Herz am rechten Fleck. Alle sprechen aus, was hier ausgesprochen werden muss. Das mache ich auch. Und das ist doch das Entscheidende. Und diesen Weg werden wir weitermachen. Und da halten wir zusammen. Da stehen wir geschlossen zusammen. Und das erkennen auch die Bürger. Und das möchten die Bürger. Die Bürger wollen nicht perfekte Menschen. Die Bürger wollen endlich Politiker, die wieder das Ruder rumreißen. Die Bürger wollen Politiker aus der Mitte der Gesellschaft, die hier auch die wirklichen Probleme und Sorgen und Nöte in diesem Land nicht nur klar ansprechen, sondern auch die entsprechenden Lösungsvorschläge dafür haben. Und das haben wir und das erkennen die Bürger. Und demzufolge sehe ich es mit Motivation, sehe es mit Optimismus. Lasse machen, lasse unter der Gürtellinie bleiben. Wir werden weiter kämpfen für unser wunderschönes Land. Wir lieben unser Land und da lassen wir uns auch keinen Millimeter irgendwie verbiegen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein unglaubliches Land. Meine Deutschland ohnehin als mit der gewaltigen Geschichte, Höhen und Tiefen und so weiter. Dann diese Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die alte Bundesrepublik in Trümmern, Wirtschaftswunder, all diese Errungenschaften, EU finanziert, Wiedervereinigung finanziert, Ostdeutschland mit einer etwas anderen Geschichte, auch eine Leidensgeschichte dann noch nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat sich nach der Wiedervereinigung aufgerappelt. Deutschland eigentlich ein fantastisches Land, ein unglaublich tüchtiges Land, ein Land, das weltweit bewundert wurde, noch bewundert wird, den Leuten imponiert hat, wie man das geschafft hat, eigentlich aus diesen Trümmern wieder so eine Goldgrube gewissermaßen zu machen, in jeder Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich, auch demokratisch, man hat stabile Institutionen aufgebaut, man hat alle Skeptiker eigentlich Lügen gestraft, die gesagt haben, ja, die Deutschen, die kennen doch das gar nicht und die Institutionen und die Demokratie, die haben keine Ahnung. Deutschland hat alle Stürme der Geschichte, der Nachkriegsgeschichte überstanden. Kalter Krieg, Wirtschaftskrise 1974, all diese Dinge, auch das Ende des Kalten Krieges, dann Wiedervereinigung und so weiter, europäische Krisen, EU-Krisen und so weiter, Deutschland ging durch mit einer Wirtschaft in der obersten Umlaufbahn. Jetzt aber erleben wir seit einigen Jahren den Niedergang. Und immer mehr Leute, auch in der Schweiz, fragen sich, was ist jetzt eigentlich mit Deutschland los? Um Himmels Willen, ein so tüchtiges Land, ein Land, das alle beeindruckt hat, ist da irgendwo im Sumpf, im Schlamassel gelandet, Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft, Massenauswanderung, Sie haben es gesagt, Zehntausende von gut qualifizierten Deutschen verzweifeln offenbar an ihrer Bundesrepublik und sagen, sie gehen, viele Unternehmer sagen, wir würden das Land verlassen, aber wir können ja nicht, es gibt diese Wegzugsteuer, da muss ich gleich einen Drittel meines Unternehmens verkaufen, ich werde hier sozusagen mit einer fiskalischen Mauer in Deutschland gehalten. Das sind ja alles Symptome von einem Problem und ich versuche herauszufinden, was ist eigentlich das Grundproblem von Deutschland? Wo steckt der Wurm drin? Was ist Ihrer Meinung nach die Wurzel, sozusagen die Mutter aller Probleme, die man jetzt beobachtet in Deutschland? Was muss man angehen als Politiker wie Sie, der jüngeren Generation, mit einer jungen Familie, der sagt, nein, wir wollen jetzt wieder zurück zu diesem Erfolgsmodell Deutschland. Wo ist die Wurzel? Wo ist das Kernproblem?
Um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, würde ich sagen, dass es nicht nur ein deutsches Problem ist. Ich würde schon sagen, dass es ein europäisches Problem ist. Wenn ich in einige Regionen Englands blicke, Frankreichs blicke, Italiens blicke, ist die Tendenz auch keine schöne. Belgien, Teile Schwedens, einfach auch die Auswirkungen der völlig verfehlten Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte sich dort jetzt auch niederschlägt. In Deutschland ist allerdings nochmal eine besondere Herausforderung natürlich unsere Betrachtung unserer eigenen Geschichte, die über Jahrzehnte hinweg eine gewisse Grundlage geschafft hat, dass man der Meinung ist, man muss hier die Welt retten. Wir haben ja irgendwie die Verantwortung, jetzt die Zukunft so zu beeinflussen, dass wir unseren Wohlstand so lange mit der Welt teilen, bis wir selbst nichts mehr haben. Und das ist, glaube ich, auch die Grundursache, dass man solche verrückten Entscheidungen trifft, wie eine CO2-Steuer einzuführen oder Milliarden in die Ukraine zu schicken oder sonst wohin in die Welt oder Radwege in Peru zu bauen. Also dieser ganze Blödsinn, der daraus resultiert. Und das ist einfach ein Umstand, mit dem ich auch als neue Generation aufräumen möchte. Es ist nicht meine Verantwortung, was vor Jahrzehnten in dieser Welt passiert ist. Es ist meine Verantwortung, daraus die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft zu treffen. Das fiel ja. Aber ich persönlich habe keinerlei Verantwortung für das, was passiert ist. Und auch aktuell auch meiner Generation und auch alle, die Verantwortung aktuell übernehmen und das werden in Zukunft, haben auch keine Verantwortung daran. Und demzufolge muss man einfach diesen Schwerpunkt wieder daran ausrichten, dass man nach vorne blickt, dass wir unser Land wieder in eine stolze Zukunft führen können, wo wir daraus lernen können, aber mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass wir wieder als stolzes Land auch in diese Zukunft gehen müssen. Und das ist auch mein Maßstab, den ich mir immer auf die Fahne schreibe. Ich liebe dieses Land und mit diesem Stolz muss man auch wieder vorangehen. Dann hätte man gar nicht die Situation, dass die Wirtschaft dieses Land panikartig verlassen würde, weil sie sehen, worauf wir hier zusteuern. Das darf einfach nicht passieren. Und wir haben eine stolze Geschichte und ich möchte auch eine stolze Zukunft für dieses Land.
Jetzt ist natürlich in der deutschen Geschichte, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, der Nationalstolz und der Patriotismus oder der überschießende oder pervertierte Patriotismus ist mal zur Wurzel eines gewaltigen Unheils geworden. Und vor allem in Westdeutschland ist man ja nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu erzogen worden darin, alles was national ist, genau, wo Nationalstaat draufsteht, das muss in den Giftschrank. Wir sind jetzt supranational, wir sind jetzt Europäer. Man durfte nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr Deutscher sein. Im Osten hat man eine andere geschichtliche Herkunft. Da hat man die Sowjetunion als Vaterlandsersatz gehabt. Und dann kommen eben die Jungen Ostdeutschen und sagen, jetzt wollen wir unser Deutschland zurück und nicht irgendetwas anderes. Die Frage ist ja, wie kann man diesen Nationalstolz zurückbringen, ohne dass das Panikattacken auslöst bei jenen Deutschen, für die das Nationale etwas zutiefst Toxisches ist, aus rationalen, aus nachvollziehbaren Gründen oder anders gefragt, wie viel Nationalstolz darf es denn sein und wie gehen Sie mit diesem kniffligen Thema um? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen gesundem Nationalbewusstsein und einem überschießenden, krankhaften, aggressiven Nationalbewusstsein, das in der deutschen Geschichte leider in einen fürchterlichen Abgrund geführt hat?
100%, das darf man niemals aus dem Blick verlieren. Aber ich möchte einfach wieder vielleicht auch der Selbstverständlichkeit, dass so etwas in uns allen schlummert, wieder Raum geben. Und das passiert aktuell leider nicht. Das wird unterdrückt, das wird politisch gewollt, vor allem auch schon in den Schulen unterdrückt, dass man genau das ja auch frühzeitig lehrt. Seid nicht stolz auf euer Land. Wir haben an den Hochschulen alle möglichen Flaggen, von der Regenbogenflagge über die Palästinenserflagge, alles Mögliche, aber keine Deutschlandflagge. Was ist das? Und es ist staatlich möglich gemacht worden. Und das ist einfach ein Umstand, der ist international negativ einzigartig. Ich kenne kein Land der Welt, was so negativ auf die eigene Kultur, auf den eigenen Stolz blickt. Aber es schlummert in vielen Deutschen. Viele sehnen sich danach. Und diesen muss man wieder Raum geben. Es ist etwas Normales, sein Land zu lieben. Und es ist normal, stolz auf Deutschland zu sein. Und genau das sollte unser politischer Anspruch sein. Wir werden für jede Regenbogenflagge, die diese Landesregierung gerade hisst, später 10 Deutschlandflaggen hissen. Wir werden selbstverständlich diesen Begriff Deutsch sein, stolz sein, wieder auch positiv auch an den Schulen besetzen. Und auch alles Antideutsche aus den Lehrplänen natürlich verbannen, damit sich auch gerade Schüler, die sich auch wieder nach einer Gemeinschaft sehen, wieder gerade wieder auch die Möglichkeit überhaupt bekommen, diese zu erlangen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, das ist die Grundlage auch für gesunden Nationalstolz, dass man sich wieder als Einheit sieht, dass man sich wieder als ein Volk sieht. Übrigens sagen das auch die gut integrierten Migranten, die sich gerne als Deutsche identifizieren. Das ist völlig in Ordnung, dass wir einfach wieder zusammenhalten, zusammenstehen und wieder stolz auf unser Land sind. Und dann bleibt das in Bahnen, die absolut gesund sind, die normal sind und die auch wieder normal werden müssen.
Ich kann mich erinnern, vor etwas über 20 Jahren habe ich mal ein Interview gemacht, eines der letzten Interviews mit Otto Graf Lambsdorff, dem FDP-Politiker, Weltkriegsteilnehmer. Und ich habe Ihnen eine ähnliche Frage gestellt damals. Was ist eigentlich Ihre Beziehung zu Deutschland und auch zur nationalen Geschichte Deutschlands? Hat er mir eine interessante Anekdote, also eine erzählt Anekdote, ist mehr als eine Anekdote, ist eine Lebenserfahrung. Er hat gesagt, wissen Sie, ich komme aus einer Familie, die für Deutschland sich immer eingesetzt hat. Und wir sind stolz auf unser Land immer gewesen. Und ich bin auch mit einem Stolz, eigentlich noch in den Zweiten Weltkrieg, habe die Uniform getragen und so weiter, bin da eingerückt und bin dann als Schwerverletzter aus diesem Weltkrieg herausgekommen. Und für mich war damals aufgrund dieser Erfahrung klar, alles, was irgendwie nach Deutschland national, diese Symbole, dieser ganze Resonanzraum eigentlich der Geschichte, der ist für mich zertrümmert, der ist für mich verseucht, der ist nicht mehr anschlussfähig. Und das ist ja das Problem eigentlich für einen konservativen Politiker oder für eine konservative, liberal-konservative Partei, die einen Bezug ja herstellen muss zu dieser nationalen Identität. Und das nicht versucht, so abstrakt zu machen. Wie gehen Sie damit um als junger Deutscher? Oder man schaut auf diese Geschichte mit all diesen Grossartigkeiten, auf die man eben stolz ist. Aber dann gibt es diese 12 Jahre, wo eigentlich der deutsche Nationalstaat durch seine Pervertierung sich gewissermaßen selber in die Luft gejagt hat, aber nicht nur sich selber, sondern eben auch einen Großteil der Welt. Wie muss man das einordnen? Wie ordnen Sie das ein in Ihrem nationalen Bewusstsein, ohne in die totale Melancholie oder in die Abscheu eines Otto Graf Lambsdorff zu verfallen, aber vielleicht auch nicht in diese geschichtsblinde Verklärung?
Man muss es einfach so einordnen, wie es ist, als schrecklichen Teil unserer deutschen Geschichte, aber als Teil dieser deutschen Geschichte. Das heißt, die deutsche Geschichte ist einfach viel mehr als das. Und das fehlt aktuell. Man verengt diesen Blick auf diese Zeit. Und das ist übrigens auch, Sie haben ja vorhin noch nach umstrittenen Positionen gefragt. Wir haben ja auch die umstrittene Position, dass wir nicht nur diese Gedenkfahrten zu die entsprechenden Gedenkorten zu dieser Zeit verpflichtend machen wollen.
Konzentrationslager und so.
Genau, sondern wenn dann alle oder mehrere Punkte darüber hinaus. Aktuell sind wir nur in diesem Rahmen unterwegs. Wir möchten, dass unsere Geschichte, wenn wir diese Punkte natürlich weiterhin mit lernen müssen und daraus auch die Schlussfolgerung für die Zukunft ziehen müssen, dass wir zeitgleich aber auch die positiven Aspekte unserer Geschichte lehren und auch damit auch diese Zeit so einordnen, dass wir die Schlussfolgerung daraus ziehen. Das heißt, wenn man genau so etwas verhindern möchte, muss man sich doch auch die positiven Aspekte auch konzentrieren, wie es besser laufen kann, wie es anders laufen kann. Und das meine ich auch immer mit Verantwortung auch mal daraus ziehen. Die erzählen immer nur, wir müssen daraus lernen. Und jedes Mal beteiligen wir uns hier an irgendwelchen internationalen Konflikten, die nichts herbeiführen, außer Menschenleben irgendwie zu vernichten. Und das ist schrecklich. Und wenn man einfach mal aus der Geschichte lernen würde, dass man sich auf diese positiven Zeiten, diese positiven Aspekte, die guten Errungenschaften konzentrieren sollte und daraus auch die stolze Schlussfolgerung für die eigene Zukunft ziehen sollte, dann ist das genau der Maßstab, der dazu führt, dass man auf der einen Seite natürlich sich der historischen Verantwortung gerecht wird, aus dieser Zeit zu lernen, auf der anderen Seite aber seine Liebe zum Land und auch seinen Stolz zum eigenen Land nicht verkennt und diesen in den Mittelpunkt auch seiner persönlichen Emotionen für dieses wichtige Gemeinschaftsgefühl rückt. Weil das brauchen wir in dieser Zeit. Wir müssen zusammenhalten. Und wir waren immer erfolgreich, wenn wir als Volk stolz zusammengehalten haben. Aber demzufolge sind wir wieder bei unserer ersten politischen Aufgabe hier, unsere Identität und selbst zu bewahren. Und das passiert aktuell leider nicht. Und das ist die Grundlage, auch hier langfristig erfolgreich zu sein. Wir müssen einfach wir selbst bleiben.
Als Deutscher, das sind etwas maximal invasive Fragen, könnte man sagen, etwas unstatthaft, wenn da der Schweizer mit dem Deutschen in die sozusagen Abgründe und ins Horrorkabinett sozusagen der Vergangenheit eines Landes einsteigt. Aber ich kann hier vielleicht zu meiner als mildenden Umstand anfügen, dass ich auch 25% Deutscher bin und mir diese Frage natürlich auch immer gestellt habe, aus den Erzählungen noch meiner Großeltern, meines Großvaters, Auslandschweizer in Königsberg. Der hat die Bombardierung erlebt, er war Feuerwehrmann, damals 1944, Bombardierung durch die Engländer. Und diese Geschichten haben meine Kindheit ganz massiv geprägt. Und da konnte man sich gar keinen Begriff davon machen, weil in dieser Unversehrtheit dieser schweizerischen Idyllik dann solche Hollywood-Filme sozusagen des Grauens, aber mit realem Hintergrund zu hören, das hat natürlich eine zugleich faszinierende, aber zugleich auch etwas beängstigende Qualität gehabt. Und die Frage, die ich mir damals immer gestellt habe, oder schon früh, als ich angefangen habe, darüber zu reflektieren, ist ja, nicht nur als 25% Deutscher, sondern als Deutscher, auch als Schweizer, als Nichtdeutscher gewissermaßen. Wie ist so etwas möglich, dass so etwas passieren kann? Ich meine, am absoluten Höhepunkt gewissermaßen einer Geschichte in diese Art hineinzugehen. Und was zieht man persönlich für Lehren daraus? Jetzt ich als Schweizer zum Beispiel habe immer gesagt, was ich aus diesen Geschichten gezogen habe, du darfst der Politik nie zu viel Macht geben. Das ist sozusagen die direkte Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Politik, gegenüber dem Staat. Und das größte Unheil kommt daher, wenn man dem Staat zu viel Macht gibt. Und damals hat man der Regierung eine Allmacht faktisch gegeben, sogar parlamentarische Ermächtigungsgesetze und so weiter. Aber was ist für Sie als Politiker, der sich natürlich mit diesen Abgründen auch ernsthaft auseinandersetzen muss, was ist da für Sie als Politiker, als Deutscher, als junger Deutscher, die entscheidende Lehre?
Ich glaube, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, war die richtige. Ich bin immer kein Freund davon, die Systemfrage zu stellen. Die Systemfrage wurde beantwortet nach dieser Zeit. Ich denke, wir haben die Schlussfolgerung, was den politischen Kontext angeht, so etwas in der Zukunft zu verhindern, gezogen. Aber wir haben uns wieder von dieser Entwicklung entfernt. Wir haben aktuell, obwohl wir vielleicht die richtige systematische Grundlage haben, fehlt uns etwas anderes. Uns fehlt einfach die Perspektive innerhalb dieses Systems, die es braucht, um die wirklichen Probleme dieses Landes in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn sich eine politische Führung, egal wie die Institutionen aufgestellt sind, einfach von der Lebensrealität der Menschen in diesem Land entfernt. Und vielleicht ist das auch eine Parallele zur Geschichte, wenn es dann, es gibt ja nicht nur diese Zeit, es gibt ja auch andere geschichtliche Aspekte, wo es dann in eine falsche Richtung ging. Oftmals, wenn sich einfach eine gewisse Führung von der Lebensrealität und von den wirklichen Herausforderungen eines Landes entfernt hat. Und das erleben wir auch aktuell. Diese aktuelle politische Führung hat nichts mehr mit der Lebensrealität in diesem Land zu tun. Und das ist eigentlich in meiner Meinung auch die Herausforderung und auch die Verantwortung von uns, sich diesem Umstand gerecht zu werden und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir dieses Ruder wieder rumreißen müssen und diesen Kompass wiederfinden müssen. Und demzufolge brauchen wir endlich wieder die Lebensrealität des Volkes, des Landes innerhalb dieser Regierung, und das versuchen wir als AfD.
Jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen, jetzt reden wir noch etwas über die Zukunft, Ihre Vision für Deutschland. Fangen wir mit der Innenpolitik, mit der Wirtschaftspolitik an. Sie haben einen wirtschaftlichen Background, Sie haben in der Wirtschaft gearbeitet, Sie sind also nicht einer jener Politiker, die sozusagen direkt aus dem Brutkasten via Schulen in irgendeine klimatisierte Abteilung.
Wir sagen immer Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal.
Genau, das ist so die Formulierung, richtig. Sie haben tatsächlich auch die Lebenswirklichkeit noch erlebt. Sie wissen, wie es ist, nicht nur Geld auszugeben, sondern auch Geld zu verdienen. Ihr Schwerpunkt, Sie haben es gesagt, ist auch etwas. Die Wirtschaft, ja, was ist, wenn man so will, wirtschafts- und innenpolitisch das Entscheidende für Sie? In welche Richtung muss es gehen? Was ist das Deutschland? An welchen Grundsätzen orientieren Sie sich? Was kommt auf einen zu, wenn jetzt Sie eine größere Rolle, eine größere Verantwortung in diesem Bundesland oder vielleicht dann sogar einmal auf nationaler Stufe übernehmen werden?
Das machen Sie zum Beispiel in der Schweiz wesentlich besser. Der Leistungsgedanke ist einfach ein anderer. Und der fehlt hier, der fehlt manchmal leider auch gesellschaftlich, der fehlt aber vor allem politisch. Es wird halt politisch immer einfacher gemacht, in diesem Land einfach nichts zu machen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Es gibt Leute, die sagen, warum soll ich denn arbeiten gehen? Ich kriege doch alles, ich kriege hier eine Wohnung, ich kriege alles bezahlt. Und du gehst 40, 50 Stunden arbeiten, hast vielleicht 1.000 Euro mehr brutto als ich, musst dafür alles alleine bezahlen, musst die Klassenfahrten deiner Kinder bezahlen, musst das Schulessen bezahlen, musst den Kindergarten bezahlen. Warum soll ich mir das denn antun? Und das ist einfach eine komplett verquerte Grundlage. Wir möchten, dass wir endlich mal unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich unverschuldet in Not gekommen sind, Krankheit, Unfall, nachweislich keine Arbeit nachgehen können. Das ist etwas anderes als Leute, die dieses System ausnutzen. Und das sage ich übrigens auch unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Das gilt auch für deutsche Staatsbürger selbstverständlich. Ich möchte nicht, dass jemand bewusst dieses System ausnutzt. Und da haben wir auch als Bundesland Möglichkeiten, da genauer hinzuschauen. Bei Migration ist es allerdings nochmal besonders signifikant. Wenn man sich mal betrachtet, dass die Hälfte der Bürgergeldbezieher in Deutschland keine deutschen Staatsbürger sind, ist das einfach überrepräsentiert. Und deswegen muss man da natürlich besonders hingucken. Also ich will es aber nicht darauf verengen. Es ist eine grundsätzliche Frage unserer Gesellschaft. Es gilt auch für Unternehmen. Es gilt für immer weitere Bürokratie, für Berichtspflichten, für irgendwelche EU-Verordnungen. Man macht es einfach Unternehmen, Menschen, die irgendetwas machen wollen in diesem Land, schwer. Und das muss entfallen. Ich möchte, dass Leute, die etwas machen wollen, die arbeiten gehen, die Wertschöpfung betreiben, egal ob angestellt, egal ob selbstständig, einfach wieder Freiheit haben. Die wissen selbst am besten, was das Richtige für sie ist. Und diese Freiheit möchten wir ihnen zurückgeben. Da kann man auf Landesebene sehr viel machen, aber viel, viel mehr auf Bundesebene, noch viel mehr auf europäischer Ebene. Und deswegen ist Sachsen-Anhalt nur der erste Schritt.
Sie sind aufgewachsen im Osten Deutschlands, in den sogenannten neuen Bundesländern. Mhm. Sie sind da geprägt worden. Sie sind kein Westdeutscher. In dem Sinn, wir beobachten ja eine gewisse Funkstörung, könnte man sagen, zwischen West und Ost. Das sieht man so an ein paar auch leicht abstrusen Beispielen, dass es einen Ostbeauftragten gibt in der deutschen Politik. Es gibt da eben gewisse Missstände, Spannungen und so weiter, auch eine Kritik vielleicht an Westdeutschland in manchen Gebieten Ostdeutschlands. Trotzdem die Frage, die alte Bundesrepublik, die war ja ein Erfolgsmodell. Wirtschaftlich, sozial, demokratisch, hat es eigentlich gut gemacht, sogar im Fußball ist man Weltmeister geworden. Man hat Ikonen produziert. Ist für Sie jetzt als Ostdeutscher diese alte Bundesrepublik ein Vorbild, sozusagen ein Leitfaden, nachdem man das gesamtdeutsche, das wiedervereinigte Deutschland gestalten kann? Oder sträubt sich da etwas in Ihnen sozusagen, wenn man jetzt einfach dieses Modell hier in den Vordergrund stellt?
Weder noch. Die Entwicklung beider Länder damals waren abhängig von den jeweiligen Besatzungsländern und waren abhängig, am Anfang zumindest, und waren abhängig generell von der unterschiedlichen externen Einflüssen, um es mal so zu sagen. Und demzufolge kann man das schwer miteinander vergleichen. Selbstverständlich bin ich stolz darauf, auch Ostdeutscher zu sein, weil ich aktuell gerade in den politischen Zeiten die Vorteile sehr wohl erkenne.
Das Unrecht ist das eigentlich, wenn man sagt, ich bin stolz darauf, Ostdeutscher zu sein. Was verbinden Sie da genau mit diesem Stolz? Was ist das spezifisch?
Natürlich. Die zweite Frage, aber das ist nochmal ganz wichtig. Der Stolz ist einfach der Mut, hier voranzugehen. Das muss man mal sagen. Ich sage es immer wieder, auch im Westen gibt es ganz viele, die vorangehen. Und auch im Westen gibt es, oder im ehemaligen Westen gibt es ganz viele, die mutig sind, die auch schon das vor Jahren erkannt haben, um Himmels Willen. Man kann niemals alles gleichsetzen. Aber die Zahlen sprechen einfach eine andere Sprache oder eine eindeutige Sprache. Es sind einfach so viele, die hier vorangehen, mutig, und die das auch schon vor Jahren gemacht haben. Aber jetzt natürlich folgt das ganze Land. Deswegen bin ich schon da stolz darauf, dass wir uns hier nicht haben verbiegen lassen, auch in den letzten Jahren. Das macht mich sehr stolz. Aber das ist ein Stück weit der Zivilcourage, das ist ein Stück weit der Selbsthilfe. Aber ich sage auch ganz ehrlich, und das habe ich vorhin schon gesagt, ich mache Schluss damit, das irgendwie untereinander auszuspielen oder irgendwie Vorteile, Nachteile nur zu eruieren. Was haben die mal besser gemacht? Ich bin Deutscher, wir sind ein Volk, wir sind ein Land und wir müssen hier auch zusammenhalten. Gerade wenn wir uns diesen Zeiten hier stellen wollen. Und aktuell haben wir einen gemeinsamen Gegner. Das ist nun mal überall die gleiche Entwicklung. Auch wir im Osten erkennen ja aktuell unsere Städte nicht mehr wieder. Wir haben aktuell die Entwicklung. Man möchte mit uns gerade genau das Gleiche machen, was man leider Gottes im Ruhrgebiet schon vor Jahren gemacht hat. Und wir wollen nicht, dass das so aussieht. Und wir wollen, dass auch da wieder Ordnung herrscht. Und demzufolge müssen wir auch zusammenhalten. Und wir werden zusammenhalten. Und da möchte ich auch Vorbild sein. Wir sind ein Land, wir sind ein Volk. Und trotzdem kann man stolz darauf sein, auch Ostdeutscher zu sein.
Wo sehen Sie die Rolle Deutschlands in der Welt? Jetzt etwas in die außenpolitische Sphäre geschaut. Was ist da Ihre Vision?
Der Weg des Erfolges, den haben wir leider verlassen, aber er war ein guter. Wir waren weltweit anerkannt, geachtet für das, was uns Deutsche ausgemacht hat, für unsere Tugend, aber auch für unsere Wertschöpfung, für unsere Produkte, für das, was man uns positiv nachgesagt hat. Wir leben immer noch weltweit, wenn man mal unterwegs ist, ein bisschen von der Substanz, von einem Blick, der vielleicht schon 10, 20 Jahre veraltet ist, aber er ist immer noch oftmals da, aber er stirbt leider langsam. Und das ist eine Katastrophe, das darf nicht passieren. Auch unser Ansehen in der Welt wird nicht besser aktuell. Ich meine, das ist vielleicht auch der ein oder anderen grünen Außenministerin zu schulden und auch anderen Teilen der Bundesregierung, aber das ist ein anderes Thema. Und das darf nicht passieren. Ich sehe uns als starkes Land, als starker Vorreiter international, auf Augenhöhe mit allen anderen nationalen Partnern. Ich möchte ein stolzes, souveränes Deutschland sein, was aber trotzdem vernünftig mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Russland, mit China, mit allen anderen Akteuren dieser Welt klarkommt, aber die eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellt.
Deutschland und die NATO, drin bleiben, raus?
Das ist eine Frage, das ist kein Geheimnis, ist auch nicht in der AfD 100% geklärt. Gibt es unterschiedliche Positionen, kommt auf die Dynamik in der Welt aktuell an. Die besten Argumente müssen gewinnen, die werden gerade in der AfD geführt. Aktuell haben wir die Position, wir bleiben natürlich in der NATO, aber wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich bin Demokrat und die besten Argumente werden auch in der AfD, wie gesagt, in den nächsten Jahren gewinnen.
und Ihre persönliche Befindlichkeit in dieser Frage. Die NATO-Kritik hat ja selbst bei den NATO-Befürwortern in den letzten Jahren etwas zugenommen. Sind Sie ein NATO-Skeptiker?
Kann ich aktuell nicht definieren, weil auch der Zustand der Bundeswehr nicht der beste ist. Und da muss man sich irgendwann mal ehrlich machen, können wir uns hier alleine verteidigen? Kann man das mit der aktuellen Bundeswehr? Muss auch die Bundeswehr wieder gestärkt werden für eine Abwehr, nicht für einen Angriff? Ganz, ganz wichtig. Wir müssen unser Land verteidigen. Ich möchte nicht, dass unsere Soldaten für fremde Interessen sonst wo in der Welt unterwegs sind. Das muss man alles zusammendenken. Aber allein an der Fragestellung sieht man schon, es gibt hier eine Menge aufzuräumen.
Ja, und es ist ja auch interessant, die Frage wird nach der NATO. Welche NATO eigentlich? Ist die NATO von Donald Trump, die Grönland besetzen will? Oder ist die NATO der Europäer, die gegen die NATO von Trump in Grönland vorgeht?
Was machen wir denn, wenn die Amerikaner die NATO verlassen? Was passiert denn dann? Bin ich mal gespannt. Also es gibt Fragen dieser Zeit, die sind sehr interessant.
Auch ein unglaubliches Thema, aufwühlend natürlich und sicherlich auch den Stress, den politischen Stress in Deutschland verstärkend, ist der Zustand der Europäischen Union. Ich kann mich erinnern, früher auch für die älteren Generationen, Sie haben das natürlich auch noch erlebt, als junger CDUler, Europa, die Bindung an die Europäische Union, im Zweifel für Europa. Jetzt aber erkennen immer mehr Deutsche, was die Schweizer schon in den 90er Jahren durchschaut haben.
Ja, ist so, die Zeit gibt ihnen recht.
Die sprichwörtliche Langsamkeit der Schweizer, manchmal sind wir auch schneller. Dass eben diese EU von der sicheren Bank zu einem Problemherd geworden ist. Dass immer mehr Ungereimtheiten in der EU entstehen. Sie haben den Euro angesprochen, die Euro-Rettung. Funktioniert das eigentlich, eine Einheitswährung über so unterschiedliche Räume?
Genau.
Die gemeinsamen Grenzen hat nicht funktioniert, hat zu einer gewaltigen, zu einem Migrationschaos geführt. Die Folgen sind noch nicht ausgestanden. Wie blicken Sie auf die Europäische Union und auf die Mitgliedschaft Deutschlands in dieser Europäischen Union? Was ist da der Auftrag?
Ich finde es erstmal gut, dass Sie trennen können zwischen Europa und der EU. Das können nämlich ganz viele hier in diesem Land aktuell nicht. Aber das ist der richtige Weg. Die EU ist nicht Europa. Und Europa ist auch nicht die EU. Und in diesem Bewusstsein müssen wir uns erstmal wieder stellen. Das ist die erste wichtige Entscheidung. Die zweite ist, der Grundgedanke der Europäischen Gemeinschaft war ja völlig in Ordnung. Eine Handelsunion, eine Friedensunion ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man international stark sein möchte. Ist auch unser Wunsch, ehrlich gesagt. Aber das, was hier gerade passiert, die Europäische Union, dass wir alles gleich machen, dass wir die nationale Souveränität untergraben, dass wir auch kulturell alles gleichsetzen wollen, das geht überhaupt nicht. Wir möchten starke Nationalstaaten, gerne gemeinschaftlich, gerne partnerschaftlich, aber nicht so, wie es aktuell sich entwickelt. Und deswegen muss ich unseren AfD-Kurs wieder unterstützen. Der Gründungsgedanke, der so aktuell ist wie nie zuvor, EU reformieren, auf das alte Maß zurückführen, auf den alten Gedankengang gern. Aber wenn es nicht geht, müssen wir es verlassen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das wird langfristig vielleicht eines Tages unbezahlbar für uns.
Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Merz haben jetzt gerade mehr oder weniger die Parole ausgegeben, man müsse die EU vergrößern, man müsse den Westbalkan aufnehmen. Es gibt diese Assoziierungsvorschläge Richtung Ukraine, also mehr EU, eine größere EU, damit sie dann eben auf der Weltbühne den anderen Großraubtieren in ihren Revieren gegenüberstehen kann. Was ist da Ihr Kommentar?
Das ist eine Katastrophe. Also daran sieht man, dass es Ideologie ist. Man kann ja nicht die Ukraine in die EU aufnehmen. Was ist denn hier los? Also, dass wir die Rechnung bekommen sollen, das steht außer Frage. Ob man es über das Ticket machen will oder über ein anderes, das ist ja die Gefahr, die unserem Land hier bevorsteht. Weil wer hier den Wiederaufbau dieses Landes bezahlen soll, das ist logisch. Das werden wir immer wir sein und das möchten wir nicht.
Was müsste Ihrer Meinung nach die richtige Außenpolitik Deutschlands gegenüber Russland, gegenüber dem Krieg in der Ukraine sein?
Na gut, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesagt. Die Diplomatie ist immer leicht gesagt, aber man müsste sie einfach mal leben. Man müsste auch unterschiedliche Interessenlagen einfach mal auch mal wertschätzen und auch mal respektieren und sich an einen Tisch setzen und nicht vorab sagen, wir respektieren deine Entscheidung so oder so nicht, weil wir wissen alles besser. Also dieser moralische Hochmut, so will ich ihn mal nennen, der ist sehr ausgeprägt in Deutschland. Und das ist nicht in Ordnung. Also die Russen haben ihre Position, sie haben ihre Interessen, genauso wie die Amerikaner ihre Interessen haben. Und auch das amerikanische Volk hat eine Wahl getroffen. Und die gilt es dann zu respektieren, aber nicht zu delegitimieren und generell darüber zu urteilen und zu werten. Und ich finde, das ist ein großes Problem, dass wir anderen Ländern vorschreiben wollen, wie die zu leben haben. Übrigens besonders perfide war das damals bei der WM, wenn ich mich richtig erinnere, mit diesem hier vor der Hand halten, dass man deren Kultur hier irgendwie einordnen will, das steht uns nicht zu. Das steht uns nicht zu. Ich möchte, dass wir unterschiedliche Kulturen und auch Interessenlagen respektieren, dass wir auch unterschiedliche Wahlergebnisse in anderen Ländern respektieren, dass wir aber unsere eigenen Interessen in den Mittelpunkt rücken und uns gerne auch mal mit solchen Leuten an einen Tisch setzen und gemeinsam die besten Optionen besprechen.
Wie sehen Sie die USA? Inspiration oder eher abschreckendes Beispiel?
Weder noch. Also die USA sind ein starkes Land, das kann man nicht leugnen. Sie sind ein Player auf der Welt, der nun mal auch aufgrund der Geschichte nun mal da ist, wo er ist. Und ich möchte, dass wir als Deutschland vernünftig mit den Vereinigten Staaten von Amerika klarkommen. Ich sehe auch viele Parallelen natürlich gerade in der politischen Entwicklung innerhalb dieses Landes. Also es gibt gute Entwicklungen in diesem Land, es gibt auch nicht so gute Entwicklungen in diesem Land. Aber das steht mir nicht zu, inhaltlich zu bewerten, ist das jetzt gut oder nicht. Ich kann es beobachten, ich kann auch Schlussfolgerungen für Deutschland ziehen, aber das müssen die Amerikaner für sich selbst bewerten. Und ich finde, das ist die Position, die man haben sollte.
Wie sehen eigentlich Sie und Ihre Wähler so eine internationale Reizfigur wie den verhaltensauffälligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump? Wie kommt er hier an, so etwas jetzt in den sachsen-anhaltinischen Gefilden und vielleicht auch bei Ihnen persönlich?
Ich persönlich mag ihn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das gut, dass er seinen Standpunkt entgegen auch Gegenwind durchsetzt. Und ich finde, er macht das oftmals sehr humorvoll. Genauso habe ich aber auch gesagt, müssen wir auch mit Russland klarkommen. Und ich finde, das ist schon mal ein Punkt, der ihn auszeichnet. Er hat keine Probleme damit, auch mit Putin, mit wem auch immer zu sprechen. Das ist schon mal der erste richtige Schritt. Er verschließt keine Türen und das ist in Ordnung. Er setzt amerikanische Interessen durch. Ich finde, das sollte ein Anspruch eines jeden Staatsoberhauptes sein. Ob ich das gut oder schlecht finde, das ist eine zweite Sache. Ich bin auch der Meinung, da gibt es viele falsche Entscheidungen, aber das ist nicht meine Bewertung. Das müssen die Amerikaner für sich wissen. Und ich möchte aber genau den Weg weitergehen, den wir als AfD aktuell machen. Wir kommen vernünftig mit den Amerikanern klar, wir kommen vernünftig aber auch mit Russland klar. Wir haben jetzt wieder eine Delegation in St. Petersburg, wir hatten auch eine Delegation in Washington. Das sollte unser Anspruch sein. Ich finde, wir machen gerade den Job der Bundesregierung, weil das sollte eigentlich Aufgabe der Bundesregierung sein, wieder zu vermitteln und unsere eigenen Interessen wieder in den Mittelpunkt zu rücken.
Was ist Ihrer Ansicht nach die entscheidende außenpolitische Trumpfkarte Deutschlands in einer Welt, die sehr kriegerisch, die voller Spannungen, voller Konflikte ist? Man kommt ja gar nicht mehr nach mit dem Zählen der Kriege, die da stattfinden, der Verwicklungen. Man redet von einer sogenannten multipolaren Welt nach der, könnte man sagen, amerikanischen Alleindominanz durch den Sieg im Kalten Krieg. Ja, was ist in dieser aufgewühlten Chaoswelt der internationalen Beziehungen die entscheidende außenpolitische Trumpfkarte Deutschlands, die vielleicht im Moment Ihrer Meinung nach zu wenig ausgespielt wird?
Das wird Sie leider, dass wir nicht vergessen haben, wer wir sind, dass wir unsere Wurzeln nicht vergessen haben und das, was uns stark gemacht hat und das, was uns international auch einzigartig gemacht hat und ausgezeichnet hat. Also vor der Politik war mein Hobby das Reisen. Ich liebe das Reisen. Ich liebe es, unterschiedliche Kulturen zu betrachten und das Beste mitzunehmen und auch mal zu gucken, was läuft nicht so gut. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich weiß, deutsche Tugend kann man sehr schwer definieren, aber wenn man in der Welt unterwegs war, spürt es, was sind deutsche Tugenden. Das ist nicht nur die Pünktlichkeit, das ist die Selbstlosigkeit, das ist die Aufopferungsbereitschaft, das ist einfach die Qualität, das kann man sehr schwer in Worte fassen, aber es gibt es, deutsche Tugenden gibt es. Und die haben uns ausgezeichnet, die haben uns stark gemacht und die sind auch der Grund dafür, warum wir in der Welt über Jahrzehnte hinweg so angesehen waren. Deutsch sein war etwas Besonderes, war etwas Gutes in der Welt. Und das war auch unser Vorteil, das war unsere Stärke. Und die wird gerade überhaupt nicht ausgespielt, weil wir nicht stolz in diese Welt gehen. Wir gehen nicht selbstbewusst in diese Welt. Wir gehen auch nicht souverän in diese Welt aktuell hinein. Und das ist die Karte, die wir ausspielen müssen. Ein souveränes, starkes, nationales oder mit nationalem, starkem Bewusstsein ausgestattetes Deutschland, was sich selbst liebt und was seine Rolle in der Welt gut einordnet und wieder vernünftig auf Augenhöhe mit der ganzen Welt kooperiert und sich dieser diplomatischen Verantwortung auch aus Europa heraus bewusst wird.
Eine Brücke zwischen Ost und West und Nord und Süd?
Also ich habe ja kein einziges Land eigentlich ausgelassen. Ich bin der Meinung, man sollte mit allen Ländern dieser Welt vernünftig klarkommen und demzufolge sollten diese Brücken in alle Richtungen gebaut werden.
Im Norden sind es nicht ganz so viele Länder, aber auch dahin soll es Brücken geben.
Ja, der Norden wird auch interessant mit Grönland.
Ach so, das meine ich. Ja, auf die Interessen Grönlands sollte man berücksichtigen, kein Problem.
Nun, wenn man deutsche Zeitungen liest im Moment, dann ist es ja manchmal schwer, keine Depressionen zu bekommen. Wobei, kann ich auch argumentieren, ist auch eine deutsche Stärke, diese Selbstkritik, die man bis also zu fast schon Selbstzerfleischung zelebriert. Viele schlechte Nachrichten, viele Hiobsbotschaften, vor allem auch aus der Wirtschaft. Da muss man auch immer etwas Gegensteuer geben als Politiker. Also münzen wir die Frage noch auf die Innenpolitik und auf das, was in Deutschland intern stattfindet. Was ist im Moment nach wie vor, ungeachtet all der Missstände, an denen Sie sich abarbeiten, was ist die überragende, große Stärke, die Sie nach wie vor in Deutschland sehen und die Sie hoffen lässt, dass eben irgendwann Licht am Ende des Tunnels zu besichtigen sein wird?
Noch sind wir wir selbst. Noch sind wir ein starkes, stolzes Volk, was aktuell nicht die Stärke ausleben kann, die es eigentlich in sich trägt, weil wir eine politische Führung haben, die nicht im deutschen Interesse handelt. Und das ist ein großes Problem, aber diese Stärke gibt es. Sie schlummert, sie schläft vielleicht gerade und wir möchten sie wachrütteln. Und mit der Gemeinschaft, die wir sind und mit dem Bewusstsein, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir zusammenhalten werden, werden wir die alte deutsche Stärke zurückholen, die wir jetzt vor einigen Jahren leider verlassen haben und unser wunderschönes Land wieder auf den alten Weg des Erfolges bringen. Den Weg, den wir leider spätestens 2014/15 verlassen haben, den möchte ich wieder zurückhaben. Aber wir sind auf einem guten Weg und wir werden es gemeinsam schaffen. Alles ist möglich hier aus Sachsen-Anhalt heraus. Mit der Vision 2026 werden wir den ersten Schritt gehen. Aber es geht um ganz Deutschland und auch da ist alles möglich.
6. September 2026. Ich kann Sie noch nicht ganz entlassen aus dem Gespräch.
Kein Problem.
Wir sind schon fast am Ende. Wir sind schon fast am Ende meines Fragenkatalogs, Herr Siegmund. Vielen Dank. 6. September 2026. Bei welchem Resultat würden Sie sagen, das war ein Misserfolg für mich?
Kann man nicht definieren, weil die politischen Umstände, die medialen Umstände sind auch für uns historisch einzigartig. Sie haben es vorhin angekündigt, hier wird noch ein bisschen ein Scheinwerfer auf uns gerichtet werden. Das heißt, wir werden es hier noch mit besonderen Herausforderungen zu tun haben. Und unter Berücksichtigung besonderer Herausforderungen wird jedes Ergebnis besonders positiv sein. Ich kann es nicht definieren. Wir brauchen 45% plus X, damit wir hier stabil die erste AfD-geführte Alleinregierung in Deutschland möglich machen können. Aber auch alles darunter wäre kein Misserfolg, weil wir es hier mit einer einzigartigen Ausgangslage zu tun haben. Aber dieses Land hat nicht mehr viel Zeit und deswegen darf kein anderes Szenario eintreten. Es muss so kommen. Aber wie gesagt, auch alles andere würde mich trotzdem nicht entmutigen, weil die Zukunft ist die Alternative für Deutschland und über kurz oder lang werden wir dieses Land regieren.
Wenn Sie es nicht schaffen, einen Startzielsieg einzufahren, sozusagen mit der absoluten Mehrheit, wenn Sie zwar mit einem Erfolg, mit einem klaren Abstand, aber trotzdem einen Koalitionspartner dann brauchen, mit wem werden Sie als erstes Gespräche führen? Mit BSW, mit CDU, wie sieht da die Liste aus?
Wir würden nur mit einem politischen Partner zusammenarbeiten, der mit uns gemeinsam eine gute Politik für dieses Land machen möchte, und zwar ohne uns inhaltlich zu verbiegen. Diesen Partner gibt es aktuell nicht. Ganz im Gegenteil, wir können Deutschland nicht mit denjenigen retten, die es 20, 30 Jahre lang gegen die Wand gefahren haben. Und deswegen gibt es nur ein Ziel, das sind 45% plus X. Wir müssen es alleine schaffen.
Wir kommen zum Abschluss eigentlich unseres Interviews mit ein paar philosophischen Fragen, nicht wahr?
Ich bin aber sehr gespannt.
Nachdem wir uns jetzt mit den profanen politischen Themen auseinandergesetzt haben. Vielleicht mal die allererste, die wichtigste philosophische Frage überhaupt, die man sich als Mann stellen kann. Was würde Ihre Frau über Sie sagen? Was würde sie sagen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen von Ulrich Siegmund?
Sie würde sagen, mach weiter so. Der Rest bleibt bei uns zu Hause.
Okay. Welche Ihrer tiefsten Überzeugungen würden nur die wenigsten Menschen mit Ihnen teilen?
Boah. Also,
da bin ich auf der Suche nach dem Widerspenstigen, dem Gegenläufigen, dem Antizyklischen, um es ökonomisch auszudrücken.
Meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen meine Überzeugung teilen. Also ich wüsste gerade nicht, welchen Punkt Sie jetzt meinen.
Sie sehen sich eigentlich überall, wo Sie auftreten, sofort
Sie in der Mehrheit. Sie meinen jetzt, wo es konträr ist, oder was?
Nein, es gibt ja Überzeugungen, die man hat, die einem sehr wichtig sind, aber man weiß, oh, da würden jetzt die meisten eigentlich mit mir nicht unbedingt mitmachen, weil das einfach etwas vielleicht konträr steht zu bestimmten Empfindungen. Gibt es da so etwas?
Also die allermeisten politischen Punkte sind aktuell, gerade hier in Sachsen-Anhalt, würde ich schon sagen, eher mehrheitsfähig. Mhm. Also im Bereich direkte Demokratie, im Bereich Migration, Wirtschaftsförderung, Gesundheitspolitik, das ist alles mehrheitsfähig. Mhm. Es gibt aber Punkte, die ich auch mit mir selber habe, wo ich auch nicht immer 100% mit der AfD übereinstimme. Ja. Das ist ja dieser demokratische Diskurs, den wir bei uns haben. Ich sehe zum Beispiel das Thema der Sterbehilfe liberaler. Mhm. Ich bin der Meinung, sollte der Mensch irgendwann ab einem gewissen Punkt selbst entscheiden können, dass sie Teile einer Partei mit guten Argumenten anders. Das ist in Ordnung, da stelle ich mich der Debatte. Aber es gibt solche einige Punkte, wo ich auch andere Meinung habe. Aber ich würde nicht unbedingt aktuell sagen, dass das irgendwie Mehrheiten betrifft oder so. Ich glaube, das kann man ganz schwer pauschalisieren. Das kann ich nicht anders beantworten, diese Frage. Das tut mir wirklich leid.
Es ist die Frage nach der Unkonventionalität des Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund.
Vielleicht wird sich diese Frage aber in den nächsten drei Monaten noch ganz automatisch irgendwo mal beantworten. Werden wir sehen.
Haben Sie die Ritterrüstung schon angezogen für den Finish?
Die habe ich seit 10 Jahren. Also, brauchen wir eine AfD.
Was bedeutet der Begriff Gott für Sie?
Gott ist im Herzen. Es ist keine Institution. Ich habe die katholische Kirche 2017 verlassen. Hätte es am liebsten liegen, weil sie nicht mehr die Werte vertritt, für die ich mal oder wo ich eine innere Überzeugung hatte. Die katholische Kirche in Deutschland hat sich politisch positioniert, sie in den politischen Einfluss. Sie vertritt nicht mehr ihre Aufgabe, ihre Werte. Das habe ich übrigens auch Kirchenvertretern gestern wieder persönlich gesagt. Und mir wäre es ehrlich gesagt sogar lieb gewesen, wenn ich es nicht hätte machen müssen. Ich habe es gemacht. Es war der richtige Schritt. Aber Gott kann man im Herzen tragen. Braucht man keine deutsche katholische Kirche zu. Aber es gibt Länder, die es anders machen, die es besser machen. Und wo ich Ihnen ganz fest die Daumen drücke, dass Sie diesen Weg nicht verlieren.
Glauben Sie an Gott?
Ich glaube an mehr im Leben als das, was wir aktuell sehen, ja.
Was ist die Bedeutung des Christentums für die Politik?
Die ist Grundlage unserer Kultur und unserem Werteverständnis. Und demzufolge sollten wir sie werten, sollten sie achten und wir sollten sie auch in den Mittelpunkt unseres kulturellen Handels rücken, weil es war Grundlage unseres Erfolges. Und dieses Wertebewusstsein hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Und demzufolge sollten wir es nicht vergessen.
Sind Islam und Christentum miteinander vereinbar? Sind die entsprechenden Kulturen miteinander in Einklang zu bringen?
Es gibt Punkte, die haben gezeigt, dass das geht. Wenn ich an die WM denke, erinnere ich mich noch positiv zurück. Es gibt Punkte. Man muss trennen zwischen der Religion und zwischen dem politischen Islam. Wenn eine Religion versucht, Einfluss zu nehmen in unser Rechtsverständnis, in unsere politischen Räume und in das, was dieses Land auch strukturell auszeichnet, dann ist eine Grenze überschritten. Mhm. Aber die Religionsfreiheit, dass jeder auch seiner eigenen Religion frei nachgehen kann, ist ja auch Grundlage unserer christlichen Freiheit, unseres Werteverständnisses und ist daher ein sehr schützenswertes Gut.
Wie müsste eigentlich die Politik umgehen mit dieser Herausforderung des Islam und eben auch des Islamismus, ganz konkret in Deutschland? Wie machen Sie das hier? Was ist da die richtige Herangehensweise?
Wir müssen die Trennschärfe erhöhen. Wo haben wir einen politischen Einfluss? Wo ändern wir in Schulen das Essen aufgrund religiöser Vorschriften einiger? Und wo schafft man aber eine Einschränkung der Religionsfreiheit für den privaten Raum? Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass jeder, es geht ja nicht nur um Islam, es gibt ja noch mehr Bereiche, dass jeder seine persönliche Religion frei ausüben kann, dass er dort auch nicht irgendwie benachteiligt wird, aber nicht anderen Leuten überhilft und schon gar nicht andere Leute und schon gar nicht unser wunderschönes Land, in der auch im Rechtsverständnis, habe ich ja vorhin schon erwähnt, in der Ehre der Frau und vieles mehr irgendwie einschränkt. Das darf nicht passieren und da brauchen wir eine klare Trennschärfe.
Was ist der Sinn des Lebens?
Muss auch jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte eines Tages in die Augen meiner Kinder gucken und wissen, du hast alles richtig gemacht. Aber das ist so tief, da können wir gerne nochmal beim Whisky oder beim Bier drüber sprechen. Das ist zu verkürzt dargestellt. Jeder muss den Sinn des Lebens für sich selbst erkennen. Man muss ihn täglich leben. Und aktuell ist natürlich mein Sinn natürlich nicht nur die Rettung dieses Landes, nicht nur hier einen Beitrag dazu leisten, dass es uns allen, dass es meiner Familie, ihrer Familie, unserer allen Familien, unseren Kindern besser geht. Das ist für mich gerade ein wahnsinnig wichtiger Sinn. Aber der Grundsinn des Lebens, darüber können wir gerne, wie gesagt, bei einem schönen Getränk sinnieren, weil das ist eine Frage, das wäre nicht schicklich, finde ich, so etwas auf einen Punkt zu verengen. Dazu ist es viel breiter.
Was macht das Leben lebenswert?
Die tägliche Wertschätzung dessen, was man hat, die tägliche Perspektive in eine bessere Zukunft zu gehen, daran zu arbeiten und sich einfach jeden Tag aufs Neue bewusst zu werden, dass all das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist.
Herr Siegmund, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken, das war für mich was ganz Tolles, hat mir großen Spaß gemacht, wir haben es sehr gut gemacht. Schön, dass Sie hier bei uns im Landtag von Sachsen-Anhalt waren. Wir können jetzt gerne noch ein bisschen parlamentarisch sprechen und danke für Ihren Besuch.